Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Und heute sitze ich mit der lieben Birte bei einem wundervollen Gläschen. Es hat gequält geklungen. Wein. Und wir haben gerade, nachdem wir gestern eines meiner Pferde behandelt haben und das ein sehr aufschlussreicher Termin war, wie ich fand, und wir vor allem auch einfach durch sehr einfache, würde ich fast sagen. Also einfach, Entschuldigung, ich möchte nicht seine Kompetenz in Absprache stellen. Aber einfach sehr gezielte Manipulationen unglaublich coole Effekte hatten. Und da ist uns jetzt gekommen, wann welche Techniken, was sind denn jetzt so, wann setze ich eine weiche Technik ein und wann braucht es eine Manipulation? Wann hat was seinen Platz? Und darüber würden wir heute ganz gerne sprechen. Birte, magst du dich vielleicht noch einmal kurz vorstellen?
Ja.
Die dich noch nicht kennen.
Hallo Anna, schön, dass du mit mir reden möchtest.
Schön, dass du mit mir trinken möchtest.
Auch das. Ja, ich bin Birte Heinsen, komme aus dem Hohen Norden, bin Teil der Horse Sensegrity Training GmbH und bin so für den osteopathischen Teil der ganzen Angelegenheit mehr oder weniger zuständig. Habe natürlich auch meine Herzensangelegenheit in diesem gesund erhaltenen Arbeiten mit dem Pferd und für mich natürlich dann aber immer in meiner täglichen Arbeit mit dem Fokus darauf, wie kann ich die Basis so gut stellen und so wenig im Weg stehen lassen wie möglich, dass dann eben unser weiteres Training auch sinnvoll gestaltet werden kann.
Ja. Genau. Ich glaube, das ist ja schon eigentlich so ein guter Startschuss, dieses so wenig in den Weg stellen wie möglich, dass Trainieren und Aufbauen und Arbeiten überhaupt erstmal sinnvoll möglich wird. Und ich finde es manchmal so ein bisschen schade, dass so, wie halt leider so oft in der Reiterei, so sehr dogmenmäßig gedacht wird. Die einen holen halt einfach quasi aus, das macht man so einmal im halben Jahr den Osteopathen, einfach weil man es halt so macht. Und ich bediene jetzt bewusst Vorurteile und reiten dann halt so und so quasi als Entschuldigung, einmal im halben Jahr kommt eh der Osteo und dann passt das schon, der richtet das dann schon wieder so. Und dann gibt es die anderen, die halt so in die Richtung sind, nein, man darf auf gar keinen Fall irgendwo eine Manipulation setzen und das ist viel zu viel für den Körper und das muss alles über eben, wie wir vorher gesagt hatten, weiche Technik, ne? Also über Training und über, was weiß ich, wie es halt immer so Faszien und was weiß ich was alles geregelt werden und das macht der Körper von selber.
Ja, ich würde sagen, dazu ist wichtig, weder zu sehr das eine noch zu sehr das andere zu sein, sondern immer alles für möglich zu halten. Ich möchte auch, dass meine Behandlung so zielgerichtet funktionieren, dass ich hinterher den Besitzer befähigt habe, eigentlich mit seinem Pferd idealerweise selbst am besten klarzukommen. Aber natürlich ist klar, dass ich diejenige mit dem Ausbildungshintergrund und dem Erfahrungshintergrund dazu bin, im Zweifel zu entscheiden, hey, an dieser Stelle manipuliere ich jetzt diese Gelenketage. Mhm. Oder aber eben, und das empfinde ich als genauso große Kompetenz, zu entscheiden, an dieser Stelle ist keine Manipulation nötig. Also wann brauche ich sie und wann verzichte ich bewusst? Mhm. Und ich glaube, für mich ist es eine sehr schöne, auch jetzt über die Jahre entstandene, ein schönes Kompetenzgefühl, darin so sicher wandeln zu können. Und dafür finde ich aber auch diese Weite im Kopf wichtig, dass ich mir nicht das nehme, den Erfolg der jeweiligen Technik, sei es jetzt weich oder eben manipulieren, wozu vielleicht auch noch gesagt sein darf, dass eine Manipulation auch nicht per se aus meiner Sicht immer was Hartes oder furchtbar Invasives sein muss. Ne? Ich hatte das ja vorhin schon über meinen Schatz Michael zu dir gesagt, der ja im Humanbereich eine ziemliche Koryphäe ist. Mhm. Wenn der manipuliert, dann ist es so, dass es so fein voreingestellt ist, dass dann die Gelenketage eigentlich dankbar durch die offene Tür geht. Mitunter braucht es gar nicht mehr viel, um einfach nur dieser Gelenketage oder diesen Gelenketagen, je nachdem, weiterzuhelfen, sich da wieder zu befreien. Also empfinde ich das auch gar nicht als zwangsläufig invasiv. Oder eben auch, wann entscheide ich, dass ich das Gewebe erstmal die Umgebung vorarbeiten möchte und dann meinen Manipulationsreiz draufsetze? Oder wann entscheide ich, okay, ich habe das Gewebe vorgearbeitet, ich habe gar keinen Grund mehr zu manipulieren, obwohl ich vielleicht zuerst angenommen hätte, ich müsste und so weiter und so weiter. Aber dafür müssen lauter Backups in der Situation auch sein. Dafür muss ich mich hinterfragen, dafür muss ich Wiederbefundszeichen mir eingerichtet haben. Mhm. Die sind ganz individuell. So wie jetzt eben gestern, Beispiel Nico, war ja einfach fantastisch. Ne? Da haben wir angefangen, von vorne das Pferd durchzuleuchten und zu schauen, was gibt es, was treffen wir. Und es zog sich alles immer weiter so hin Richtung hinten rechts. Und es war klar, na, das ist irgendwie so Kern der Thematik. Mhm. Also lass uns doch erstmal schauen, was finden wir hinten rechts. Mhm. Da gab es am Becken dann ja schon einiges auch manipulierend zu tun, um dann vorne es sofort so viel einfacher zu haben.
Ja, wo man am Anfang gedacht hätte oder auch viel gefühlt hätte und dann musste man ja eigentlich den Körper nur mal sagen, schau mal, es geht jetzt.
Ja, ich erlaube dir, ich erlaube dir, aus diesen Schutzspannungen, aus diesen Kompensationszügen auszusteigen, indem ich dir helfe, deine Mechanik an dieser Stelle wieder zu regulieren und wie eine Kette der Körper dann entsprechend reagieren konnte, sodass es andersrum ja gar keinen Sinn gemacht hätte. Wenn ich denn dann einfach, ich hätte mich ja dumm und dusselig gearbeitet, an zum Beispiel der Oberhalslinie seiner rechten Seite, um spezifischer zu sagen, in der hinteren Trapezregion seiner rechten Seite und dann auch runter Richtung Huf und so weiter, ne? Das, was hätte es mir geholfen oder wie lange hätte ich daran gearbeitet und wäre wahrscheinlich aber, oder du dann im Weiteren, als bald wieder in das Problem zurückgerutscht, wenn ich denn dann hinten rechts ihm da nicht weitergeholfen hätte.
Und ich glaube, da sind wir auch in dem, also einerseits, was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube ganz wichtig, dass sich das eine und das andere eher die Hand gibt, als dass es sich gegenseitig ausschließt, weil die bestgesetzte Manipulation, die auch in der Sekunde vielleicht einen sehr, sehr, sehr guten Effekt gehabt hat, wird halt nicht halten, wenn danach die entsprechende Weichteilarbeit, sage ich mal, wieder völlig in eine konträre Richtung geht. Also das Training einfach scheiße ist. Aber man auch, ja. Andersrum, wenn ich jetzt super gut trainiere und aber einfach da eine, klassisch ausgedrückt, da ist er blockiert, gell? Und das einfach dem ganzen Bewegungsspektrum so im Weg steht, dass es nicht geht. Und ich glaube, das kann jeder vielleicht ab einem gewissen Alter nachvollziehen, wenn er mal irgendwo eine Blockade hatte. Ich hatte jetzt, glaube ich, noch nicht so unfassbar viele richtig krasse Blockaden in meinem Leben, aber mir ist halt zum Beispiel, also das für mich eindrücklichste Beispiel war, dass mir ein Pferd, der ist mit mir gestiegen und umgefallen und ist mir auf den Brustkorb gefallen mit dem Sattel. Und das war zum Glück ein sehr tiefer Boden. Also, und ich hatte eigentlich eh Glück im Unglück, weil da hätte ganz anderes passieren können. Aber natürlich war ich halt massiv geprägt. Das heißt, es hat sowieso schon gute Zeit gebraucht, bis man überhaupt erstmal wieder entwickeln konnte, versuchsweise gut einzuatmen.
Ja.
So, deswegen fällt das erstmal nicht auf.
Ja.
Dann verkrampft sich natürlich sowieso schon die ganze Muskulatur. Und dann war das aber nach 2-3 Wochen immer noch so, dass ich kaum... Also, natürlich habe ich Luft gekriegt, aber es war kein gutes Atmen.
Ja.
Und die Steffi hat mich damals echt standardpede zu ihrem Osteopathen geschickt. Und ich war so, ja, nee, ich meine, es ist halt auch alles noch... Ich habe mich wirklich seitlich aus dem Bett gerollt, weil ich grün und blau war. Ja. Also, weil ich mich nicht abdrücken konnte, um mich aufzusetzen. Ich halt so, ja, es ist halt noch echt geprellt, es tut natürlich weh, deswegen kann ich nicht atmen. Und sie hat mich halt gezwungen, dorthin zu gehen. Danke, Steffi, an dieser Stelle. Der hat dann erstmal festgestellt, dass so wie er mich manipulieren konnte, das in diesem geprägten Zustand nicht der Fall war, weil da habe ich erstmal die Praxis zusammengebrüllt. Dann hat er das aber echt super geil gemacht und das war wirklich so ein krasses Gefühl, wie dann dieses Klack, es war wirklich ein Boom und danach habe ich einfach, das war wie Schmetterlinge. Ja. Es war wie in einem Disney-Film, ich habe eingeatmet und alle Schmetterlinge und Blumen sind in meine Lunge geflogen. Ich war so...
Ja.
Das war einfach der Hammer, dieses wirklich zu spüren, und jetzt können diese ganzen Rippen wieder aufmachen.
Ja.
So, auf der anderen Seite hatte ich aber ein ähnliches, genau mit diesem, ähnliches Gefühl auch schon mal, nachdem der Martin meine Schultern behandelt hat. Ja. Und der hat nichts manipuliert, der hat einfach nur an meinen ganzen Muskeln, Faszienzügen gearbeitet. Und ich bin am Abend vorm Spiegel gestanden, habe eingeatmet und dachte, also so nebenbei, und habe dann gedacht so, Alter, krass, wie weit gehen meine Rippen auf? Die gehen noch weiter auf, da geht noch was, noch. Ich habe ja gedacht, das hört ja gar nicht mehr auf. Also auch das, aber das war ein ganz anderes Gefühl. Das habe ich auch nicht in dem Moment so krass wahrgenommen, sondern das hat sich dann tatsächlich auch über das Atmen und über das Verwenden dieser Züge, dieses bessere Verwenden der Züge, hat sich das immer mehr aufgebaut. Während bei der Manipulation war es halt so, ich wäre gar nicht in der Lage dazu gewesen, mich aufzublasen, weil es einfach nicht, es ging einfach nicht.
Ja. Und was braucht es dafür? Es braucht den Experten, der in der Lage ist, diese Unterscheidung zu treffen. Wann hilft dir was am meisten und wann appliziere ich welche Technik? Und das, finde ich, ist so schade, dass es da dann eben diese Einsortierung schon per Ausbildung gibt, wo dann eben ganz klar ist, ich bin Therapeut für viszerale Osteopathie. Eine Manipulation ist Teufelswerkzeug. Oder eben, ich bin Chiropraktiker und bleib mir mit diesem ganzen Weichteilkrempel vom Leben. So. Und ich finde, diese Ausschlüsse, die darin liegen, sind ganz schade für den Pferdepatientenbesitzer, denn der ist nun mal nicht der Experte zu dieser Thematik. Soll er auch gar nicht sein. Aber der ist ja darauf angewiesen, sich darauf zu verlassen, dass der Mensch, den er dafür ruft, der Experte dafür ist. Und innerhalb dieser Ausbildung ist es eben häufig derart dogmatisch verpönt, das eine oder das andere. Und wie schade, weil wie viel nehme ich mir damit an Denkweise, sowieso bei tendenziell ja quasi allem. Alles, was ich so dogmatisch belegt habe, ist ja immer so ein weggesperrter Raum in meinem Hirn. Und vielleicht gäbe es in dem Jahr gute Lösungsansätze, gute Ideen für manche Probleme. Was ja eben nicht heißt, dass ich immer nur manipulieren will oder immer nur eine kraniosakrale Technik oder irgendeine andere Weichteiltechnik oder sowas brauche, sondern für mich ist es ja, also mein persönliches Empfinden ist, dass meine Behandlung, je mehr Apotheker-Schublädchen ich aufziehen kann, desto zielgerichteter funktionieren können. Und dann kommt natürlich darauf noch was Riesenwichtiges, nämlich das Thema Erfahrung. Ich muss all diese Situationen schon mal irgendwie angespielt haben, um zusammenbauen zu können. Ne? Was braucht es denn jetzt für die Situation?
Erfahrung. Aber, und ich glaube auch dann wieder am Ende dieses diese gewisse Größe auch oder Selbstreflexion dann am Ende auch, dass man weiß, was man kann und weiß auch, was man nicht kann. Wenn ich eben, das ist wie bei uns in der Ausbildung, dass wir den Leuten auch dieses, genau, was wir morgen in unserem Modul zusammen durchtun werden, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ihr seid keine ausgebildeten Osteopathen. Es kann aber sehr wohl sein, dass da eine osteopathische, eine chiropraktische, eine was auch immer, ein Hufschmied erforderlich sein muss und das bist du nicht. Also bitte bleib in deinem Kompetenzgebiet zu Hause. Wenn du es nicht kannst, dann hol dir jemanden, der es kann.
Ja.
Und ich glaube, jetzt nochmal, um auf den Nico zurückzukommen, der hat ja auch noch diese fette Narbe unten am Huf. Und natürlich ist das sowas, was einen erstmal, da wirst du ja erstmal fündig. Also du findest etwas Auffälliges, was auch zu Themen passen könnte, die da aufzufinden sind. Aber wenn du jetzt diese, da hättest du jetzt 120 Jahre versuchen können, diese Narbe zu lösen, wo ich denke, alleine dadurch, dass der hätte durch eine Veränderung in der Hufstatik zum Beispiel, also von Huf, von sehr stark eingeschränkten Huf durch sehr festes Eisen mit Einlegen und so weiter zu Barhuf, hätte da schon, wenn das Hauptthema gewesen wäre, hätte ich gedacht, dann hätte da schon eine gewisse Veränderung stattfinden müssen, alleine durch den Hufmechanismus, wo diese Narbe ja irgendwie mit reinzieht. Ja. Und dadurch ist gar nichts passiert.
Ja. Ja, und eben, wer sagt auch, dass man es dann deshalb zu den Akten legen muss? Es kann ja nun auch sein, jetzt haben wir manipuliert und das ganze Pferd einmal durchbehandelt und ja nicht ausschließlich manipuliert, sondern eben auch viele andere Dinge getan und haben für uns als Wiederbefundszeichen aufgemacht, Hufgelenksmechanik vorne rechts. So, das heißt, du kannst es ja auch beobachten und wenn man dann jetzt feststellt, hey, der ist zwar hinten rechts besser, aber mir gefällt diese Hufgelenksmechanik, vor allem dann, das ist ja wichtig, im Seitenvergleich immer noch nicht. Dann kann ich ja als nächstes aber immer noch sagen, gut, dann kümmere ich mich jetzt nochmal konkreter neu um die Narbe, denn vielleicht über diese veränderten Züge, die wir nun eindeutig bei ihm gesehen haben, wird jetzt dann das nächste Nötige sein, sich nochmal damit zu beschäftigen.
Ja.
Ne, warum Dinge in Stein meißeln, warum auch da nicht gedanklich offen bleiben für weitere Schritte?
Aber eben so ein bisschen dieses Große sich rauszusuchen, einfach zu schauen, was ist jetzt gerade mein größter Feind. Ich kann ja nicht, also das ist ein bisschen so, da musste ich auch sehr lachen, weil ich finde es trotzdem ein wirklich gutes Bild, immer noch. Ein Freund von mir, der eben auch Osteopath ist, hat mal hat mir ein Bild geschickt, mit einem wirklich maximal tragisch, also es ist eine Skizze, also ein Bild, gemaltes Bild, von einem wirklich maximal trageerschöpften Pferd mit einem völlig einschnürten Sattel und einem viel zu schweren, dicken Reiter obendrauf. Und daneben steht halt, ich weiß auch nicht, aber dem muss man mal wieder das Zungenbein lösen. Das geht immer fest. Und so nach dem Motto so, ja, das ist sicherlich auch ein Thema, aber das ist nicht dein größter Feind im Moment, sondern das ist eine Randerscheinung der ganzen anderen sehr offensichtlichen Probleme. Ja. Ist aber halt leicht zu machen irgendwie. Und ich glaube schon, dass das manchmal auch so ein bisschen, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber dass das manchmal auch so ein bisschen, das geht leicht, da ist man vorne am Kopf, das ist nicht anstrengend, das ist nicht gefährlich, das ist natürlich, dann gähnt das Pferd, dann tut das, du hast eine Reaktion, also du liegst ja auch nicht falsch damit per se. Es ist nur nicht das, was dich halt weiterbringen wird. Es ist
die Kette nicht zu Ende gedacht haben.
Genau, ne? Wir haben auf der anderen Seite angefangen.
Genau, isolierte Betrachtungsweisen werden selten ans Ziel führen. Und ich dachte es gerade nochmal rückwärts. Jetzt haben wir ja eben, wie gesagt, gestern bei Nico da im Bereich des Beckens wirklich manipuliert. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie oft stimmt diese Kette dann auch nicht? Wie oft mache ich mir das als Wiederbefundszeichen auf, dass ich am Anfang der Behandlung dass man richtig liegen würde, wenn man sagen würde, oh, guck mal, ist Iliosakral blockiert oder ist Lumbosakral fixiert oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Und wenn ich denn dann meinen Job von vorne an gut gemacht habe und ich habe mich mit dem Zungenbein unterhalten und ich habe daraufhin als Folgekette die Unterhaltsstrukturen und vor allem die Halsbasis angeschaut und habe nach thorakaler Getragenheit geschaut, ist es möglich, gibt es in der Sattellage Dinge, die das verhindern? Und bin dann irgendwann mal da am Becken angekommen und mache meinen Wiederbefund und stelle fest, oh, auf einmal ist sie weg, die furchtbare ISG-Blockierung. Dann erspare ich doch gerne dem Pferd diese Manipulation auf diesen straff bandhaft geführten Gelenketagen, wenn nicht nötig. Aber wenn, so wie jetzt bei Nico gestern, ganz klar ist, okay, der kann wunderbar aus dem CTÜ, also aus der Halsbasis sich flektieren, sich anheben, 3D öffnen. Mhm. Der kann sich thorakal ganz problemlos durchheben. Ich habe in der Sattellage keine Verhinderer. Mhm. Aber diese Thematik hinten rechts und du sagtest, das hat er schon seit Jahren, dann stehen die Zeichen anders. Und dann kann ich natürlich, oder das ist dann ja auch Teil der Expertise, dann frage ich diese Gelenketagen, Freunde, wie geht's euch denn eigentlich? Und krieg ja ein ganz signifikantes Gefühl dazu. Das ist ja nichts, was sich jetzt irgendwer...
Ein ganz klares geht so.
Das ist ja nichts, was sich jetzt irgendwer lustig ausgedacht hätte, sondern da gibt's ja auch im Humanbereich genauso klare Definitionen. Ja. Wie sind die Widerstände? Man redet von, wann kommt der erste Widerstand, wann kommt der zweite, also R1, R2, durch die Bewegungskurve quasi und wie ist der Anschlag, also wie ist das End of Range, wie ist das Ende des Bewegungsgefühles und das ist definiert und signifikant und wenn ich denn dann einen manipulativen Impuls gesetzt habe und hinterher habe ich einen Wiederbefund, der deutlich zeigt, hey, es ist verändert jetzt. Eigentlich müssten wir den Leuten dann das Video zeigen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich mal das Video, was wir gestern gemacht haben, müssen wir schauen, ob man das gut erkennt, aber dann können wir da mal einen Beitrag dazu machen.
Ja.
Das ist eigentlich ganz spannend.
Ja. Ne, dann hat es doch genau seine Berechtigung gehabt. Mhm. Im Gegensatz zu dem anderen aufgeführten Beispiel, dann hat es doch genau seine Berechtigung gehabt, dass ich vorher nicht besonders viel manipuliert habe, sondern meinem roten Faden gefolgt bin und hoffentlich die Dinge verstanden habe, die dem eigentlich zugrunde liegen und eben nicht manipulieren musste.
Mhm. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz noch so, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob Leute überhaupt alle einordnen können, was ist denn eine
Blockierung?
Eine Blockierung, was beinhaltet eine Manipulation, was eine harte oder was haben wir als harte und weiche Technik sozusagen aufgeführt überhaupt?
Also zu diesen, was ist eine Blockierung, gibt es auch immer noch verschiedene...
Oh, Wirbel ist draußen!
Ja. verschiedene Ansichten, von denen auch... sagen wir mal, es ist kein ganz klar definierter Bereich. Ne? Es gibt die Theorie, dass es dann kleine Verschiebungen zum Beispiel innerhalb der Facettengelenke gibt. Es gibt die Theorie, dass aufgrund zum Beispiel eines vorangegangenen Traumas oder eines permanent latent bestehenden Druckzustandes oder Schmerzzustandes sich die Gelenke einfach feststellen über eben auch die strukturelle Umgebung und dass eben das ein Protektionsmechanismus auch ein Stück weit des Körpers ist, zu sagen, ich lasse hier keine Bewegung mehr zu. Ich schütze. So, und dann ist die Manipulation, der Reiz, sieht dann so aus, dass du ans End of Range gehst, also dass du dir die momentan endgradige Beweglichkeit einstellst. Und wie gesagt, du hast im Vorfeld getestet, du bist an dieses spezielle Endgefühl gestoßen. Und wichtig darin zum Beispiel noch kurz die Unterscheidung, habe ich jetzt ein arthrotisch verändertes Gelenk, dann natürlich hands-off. Ne? Also das, aber das fühlt sich anders an. Ich zitiere Sarah, meine beste Freundin, die das mal schön definiert hat. Das fühlt sich dann eher so an, als hättest du ein angetautes Stück Fleisch aus dem Tiefkühler und würdest da, ne? Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du wirklich an so eine Manipulation oder also an eine Gelenkblockierung rankommst. Ne?
Würde man denn dann in einem Röntgenbild, in einem wirklich guten Röntgen, würde man das sehen?
Warte, da komme ich nachher, ich komme da gleich nochmal hin zurück. Und dann also stellst du dir diese Gelenketage in die Richtung, in die du manipulieren möchtest, eben End of Range ein. Mhm. Und dann ist es High Velocity, Low Amplitude. Also mit einer hohen Geschwindigkeit in einer geringstmöglichen Amplitude nur einmal der Gelenketage die bessere Idee mit auf den Weg geben, damit die sich eigentlich selber befreien kann. Oder auch viele dieser Manipulationstechniken am Pferd sind ja auch so, dass du das Pferd benutzt, um sich selbst zu manipulieren. Mhm. Also dass du das Gewicht des Pferdes nutzt beispielsweise, ne? Und darüber dann eben diesem Gelenk den Impuls gibst, sich wieder zu befreien, mitunter dann ja auch mit diesem prägnanten Geräusch. Aber das ist, weiß Gott, nicht immer der Fall. Also das ist nicht zwangsläufig. Entscheidend ist das Wiederbefundszeichen. Mhm. Also wie kann jetzt hinterher das Pferd diese manipulierte Etage bewegen? Mhm. Und dann gibt's natürlich die Kritiker, die dann sagen, ja, ist ja klar, man hat ja kurz alles mal wahnsinnig erschreckt, hat so ein Reset gesetzt, aber es wird nicht von Dauer sein. Und da muss ich so ein bisschen sagen, naja, wenn ich denn dann meinen Job gut verstanden habe ich ja nicht nur diese Gelenketage manipuliert. Ich stimme zu, dass wenn ich einfach nur sehe, das ISG, klassisch ISG, und ich komme jetzt als einzige Tat, bin nach 10 Minuten vom Hof und habe einmal das ISG manipuliert, hat aber die ganze dazugehörige Kette, wie beim Nico dann ja gestern auch, ne, einfach ignoriert und diese Züge, ja klar, dann stimmt das, dann zieht mir das sofort wieder zu. Aber wenn ich den roten Faden verstanden habe, welcher Genese auch immer, und habe einen dazugehörigen Behandlungsplan erstellt, also dieses komplexe Denken dahinter, und habe meinem Besitzer genau erklärt, was ich getan habe und ihm bestmöglich angeleitet, wie es damit weiterzugehen hat im Training, ne, dann, nein, kann ich das ganz und gar nicht sagen, dass ich feststellen würde, dass andauernd diese Manipulationen nur von kurzer Hilfe gewesen sind. Ne?
Kann man ja jetzt alleine schon, ich meine, also jetzt habe ich ja noch nichts getan mit dem Pferd, sondern der Körper durfte jetzt einfach mal mit dem, was man ihm angedeihen hat lassen, mal arbeiten. Und jetzt hast du erstmal nur den Körper angewiesen, mit dieser Manipulation umzugehen, und trotzdem hast du gemerkt, oder was heißt trotzdem, du hast gerade deswegen, hast du gemerkt, der Körper hat wunderbar damit umgehen können, und es war sogar heute noch besser eigentlich als gestern direkt nach der Behandlung.
Das finde ich dann im Übrigen, das ist ja auch häufig so ein Thema der Kritiker, was man den Pferden antut, wie invasiv das Ganze dann ist, wie traumatisiert die Pferde dann sind. Und da muss ich sagen, da ich ja nun eine bin, die dann auch mal manipuliert, wenn es ansteht, habe ich jetzt ja wirklich, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Menge Erfahrung dazu und kann ganz beruhigten besten Gewissens sagen, die Pferde sind nicht traumatisiert hinterher. Es hängt ja von mir ab. Ich kann natürlich so manipulieren, aber dann habe ich auch im Vorfeld meinen Job schon schlecht gemacht, aus meiner Sicht, ne? Dass ich an allem vorbeigehe, was das Pferd mir eigentlich signalisiert.
Ich kann mein Pferd auch durchs Reiten oder aus der Box holen traumatisieren,
wenn ich es richtig kacke mache. Ganz genau. Wenn ich aber schon ein Vertrauensverhältnis in dieser Behandlung aufgebaut habe zu dem Tier, und davon gehe ich ja hoffentlich aus, dann, wenn ich dem Pferd vorher schon signalisiert habe, ich bring dich in die Entspannung und ich bemerke dein Problem und so weiter, und du darfst drüber nachdenken, was ich getan habe, du darfst nachvollziehen, was hier gerade passiert ist, ich lasse dich nicht in der Schutzspannung, ich lasse dich nicht im Stress, dann reagieren die ganz wunderbar
auf diese Manipulationsimpulse. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon einige Manipulation sowieso, aber einfach Behandlungen von dir ja wirklich miterlebt, ja, von vorn bis hinten. Und ich muss immer wieder sagen, ich habe auch schon andere gute Therapeuten erlebt, ne, das ist jetzt mal so am Rande, aber dass die Pferde tatsächlich, die sind dann kurz mal so im, wenn es wirklich mal war, aber selbst der Norbert ist wieder zu dir zurückgekommen. Mhm. Und das ist nämlich das Interessante, finde ich, dass die Pferde ja ganz oft, du tust was mit denen und das ist sicherlich nicht angenehm. Mhm. Und dann fühlen die rein, und das muss man ihnen halt irgendwie vermitteln können, fühl mal hin. Und das ist ja, glaube ich, was ganz oft leider nicht so passiert, dass die Pferde nicht mit auf die Reise genommen werden.
Absolut.
sondern dem Körper passiert, es wird mit ihrem Körper etwas getan, sie haben es auszuhalten, sie haben stillzuhalten, sie haben es zu ertragen und die kriegen gar nicht die Chance zu merken, was gerade eigentlich ganz geil war an der Sache.
Und das ist ja aus meiner Sicht einer der riesen wichtigsten Bestandteile. Ich habe doch die Möglichkeit, die Pferde es nachvollziehen zu lassen, was ich getan habe. Wie ich dann ja auch mal sage, dem Menschen kann ich es erklären, das Pferd hat als Zugang nur das Fühlen. Mhm. Ich muss also, wenn ich eben nicht nur anatomisch aufräumen möchte, sondern wenn ich meinem Pferd wirklich das mental, wenn ich das mit auf diese Reise nehmen möchte, dann wähle ich doch bitte diesen Gefühlszugang, nachdem ich eben sowas, natürlich, wir müssen immer bedenken, es sind Fluchttiere, ne? Ich habe gerade einen Manipulationsreiz in ein Fluchttier gesetzt, also muss es das doch verarbeiten dürfen. Auch vielleicht ja nicht ganz unegozentrisch in dem Moment. Ich möchte doch, dass der Behandlungseffekt so gut wie möglich ist. Ja, klar. Also tue ich doch alles dafür.
Aber das muss ich sagen, das habe ich mir gestern wieder gedacht. Es war ja ein bisschen eine lustige Behandlungssituation. Man muss dazu sagen, meine anderen zwei gestörten Gäule sind zeitgleich wie so gesenkte Kugeln durch die Halle geschossen. Und der war halt einfach komplett bei uns.
Ja.
Unangebunden, eigentlich stand er da und hat das mit sich machen lassen, hat dann geblittelt, hat sich verarbeitet und hat dann gesagt, okay, Schritt zu dir, können wir da machen.
Ja.
So. Und natürlich glaube ich schon, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass unsere Pferde natürlich schon unheimlich viel Vorerfahrung damit haben, in ihren Körper reinzuspüren, sich zu entspannen, wenn es mal ein bisschen wird.
Ja.
Und das hilft ihnen natürlich schon, aber auch die Pferde, die wir jetzt in den anderen Modulen oder so behandelt haben, wo jetzt vielleicht noch gar keine große Vorerfahrung mit dem Ganzen hatten, haben genau das Verhalten vielleicht nicht direkt von sich aus so gezeigt, aber eben angeleitet sehr schnell genau
also dahin finden können. Es ist ja mein Alltag. Also wie oft habe ich Pferde, die mit unserer Systematik nichts zu tun haben und wenn ich da bei dem Manipulationsimpuls oder den, das können ja auch mal mehrere sein, ne, aber angekommen bin, dann habe ich Ihnen ja schon längst erklärt, wie Verarbeiten funktioniert. Mhm. Ne? Also das ist ja Teil der Behandlung.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wenn dann immer so kritisiert wird, ich finde es schade, weil dann wäre doch schön, wenn die Kritiker mal bei sowas dabei wären oder sich das mal anschauen würden und es zu Ende mitdenken würden und meinetwegen auch kritisch hinterfragen würden, stell Fragen, aber schließ nicht einfach dogmatisch aus. Genauso wie ich zurück ja deren weiche Techniken auch ganz und gar nicht ausschließe, sondern hochinteressant finde.
Ja.
Und oder deren und meine, das ist ja, ne, also man selber hat ja auch zig weiche Techniken.
Das ist ja jetzt nicht so, dass du da gar keine weichen Techniken hast. Ne?
Genau, also. Sondern wieso nicht versuchen, in all dem, was ich dazu an Angebot für meine Pferdepatientenbesitzer schaffen kann und für meine Pferde zu behandeln, Pferde schaffen kann, wieso nicht das so gut zu vereinen, wie es irgend geht? Ne? Warum sollte das nicht das Hauptinteresse sein, im Gegensatz dazu, dogmatisch irgendwas auszuschließen, um was zu tun? Weiß ich nicht, meine Idee zu schützen oder, ja, das finde ich schade.
Ach, die Denke ist doch, also das ist doch, ich muss gerade so innerlich ein bisschen schmunzeln, weil das ist bei der Reiterei 1:1 das gleiche Problem, wo du denkst so, warum müssen wir denn jetzt diese Reiterei und das geht nicht mit dem? Ist mir doch völlig wurscht, ob das vom Westernreiter kommt oder nicht. Wenn es gut funktioniert mit diesem Pferd und mir in dem Moment gerade hilft, ist das doch perfekt.
Ja.
Also ich fahre nicht umsonst da zu diesem Reining-Typen und lass mir dort irgendwelche Sachen zeigen. Ja? Weil ich es einfach geil finde, weil das einfach meinen Horizont so unfassbar erweitert.
Ja.
Das zu können, gefühlt zu haben. Und vielleicht brauche ich es auch erst in 50, naja, 50 Jahre wird eng. Naja, okay, das wird eng. 40 Jahren. Aber vielleicht brauche ich es irgendwann und vielleicht hilft es mir dann halt ganz, ganz, ganz genau richtig.
Ja.
Oder vielleicht hat es einfach nur ein bisschen was in meiner Denke erweitert.
Ja, das ist ja auch so ein Credo. Ich finde, es sollte immer das Bemühen da sein, zuzuhören. Allem, was mir angeboten wird, nicht einfach nur kritisch ausschließend gegenüberzustehen, kritisch meinetwegen, hinterfragend meinetwegen, aber zuzuhören. Und daraus, was habe ich schon von Leuten gelernt, von denen ich wahrscheinlich klischeehafterweise oder vorurteilsbehaftet nie erwartet hätte, dass ich von denen so viel lernen kann. Mhm. Und wie sehr taucht manches, genau wie du sagst, auch erst Jahre später auf und ergibt für mich Sinn in dem großen Puzzle, dass es alles ist. Ja. Aber um da im Horizont weit zu bleiben, darf ich nicht die Scheuklappen anhaben, dann geht es nicht. Und wie gesagt, für mich in beide Richtungen nicht. Es gibt nicht nur Gelenkmanipulation und es gibt nicht nur viszerale Osteopathie oder weiche Techniken oder sowas. Warum nicht Hand in Hand?
Ja.
Und du hattest vorhin die Frage gestellt, ob man das im Röntgenbild sieht. Ja. Dann vielleicht nochmal zurück. Signifikant nachgewiesen, nein. Und auch darin, also es gibt natürlich immer, du kannst ja immer zu einem Studienlage dir dann heranziehen. Und das sind jetzt gerade welche zusammengesammelt worden, wo eben dann festgelegt worden ist, okay, nein, man kann nicht beweisen, dass Gelenkmanipulationen helfen. Man kann nicht sagen, auf einem Röntgenbild kann ich das sehen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch dann denken, ja, wen hat man denn dann auch gefragt? Ne? Also ich wäre ja dann immer auch dafür Wiederbefundszeichen und für klinische Relevanz. Mhm. Wenn man dich fragt zu deiner Atemtech oder Atmungsproblematik damals, und das ist ein häufiges Bild, dass Menschen nicht mehr tief einatmen können, sondern manipulierst du und hinterher ist es frei und es wird auch hinterher nicht wieder schlechter, dann wird doch wohl diese Manipulation etwas ausgelöst haben. Erstmal der Part und dann ist es ja auch noch so, es ist ja leider auch gar nicht vergleichbar, wenn jetzt ein mittelmäßig talentierter, nicht besonders gefühlvoller, nicht zuhörender Knochenbrecher ums Eck kommt und meint, irgendwas bei dir zu manipulieren, gegenüber demjenigen, der da jahrzehntelange Kleinstarbeitserfahrung hat und auf Mikroebene aus dir alle Informationen dafür vorher schon rausgesogen hat und dann wirklich auch deinen Körper dazu genau befragt hat und dann einfach nur eben diese kleine, wie vorhin zitiert, diese richtige Richtung einstellt und einmal, wie willst du die denn vergleichen? Guck, in dieser Studienlage können sie ja diese Unterscheidung schon gar nicht machen. Was für eine Art Therapeut war das dann jetzt? Ja. Ne? Und insofern finde ich es nachvollziehbar, dass man dann dahin kommt zu sagen, ja, es ist alles nicht bewiesen, das ist alles nicht faktisch darstellbar. Aber dann gibt's eben diese Koryphäen, die da wirklich mitunter die Welt der Menschen verändern können. Ja. Aber eben, jetzt reite ich drauf rum, aber die sind auch genauso in der Lage, festgestellt zu haben, Mensch, es war jetzt hier ein myofasziales oder ein ausschließlich fasziales Problem oder sowas. Ne? Und natürlich manipuliere ich hier gar nichts.
Ja, ich finde es auch ein bisschen, also ich bin natürlich auch kein, also ich bin nicht gut darin, Röntgenbilder zu lesen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Röntgenbild gemacht. Deswegen kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das machbar ist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, was das für ein, wenn ich so Gelenksflächen mir jetzt in meiner Denke vorstelle und diese minimale, das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt so schräg zueinander stehen, sondern das ist ja minimal. So, wenn ich mir jetzt überlege, also bei dem Pferd sowieso, aber selbst bei einem Menschen, dass dann ganz exakt der Mensch nach dieser Manipulation wieder genau dorthin gelegt werden soll, aus genau dem gleichen Winkel, genau gleich da drauf, also das muss ja wirklich auf alle Ebenen genau exakt derselbe, nicht der gleiche Winkel, sondern derselbe Winkel mit keinem Millimeter weiter oben, weiter unten liegend oder so sein, dass du die wirklich vergleichen kannst. Und das, also ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann, dass das geht. Auch mit vielleicht auch unserer Röntgentechnik heute, keine Ahnung. Lasst uns da in 50 Jahren nochmal drüber reden. Vielleicht ist das dann einfach, da kannst du dann vielleicht den Wirbel ganz anders über Laser irgendwie einstellen oder keine Ahnung.
Oder die Frage ist dann ja auch noch zu stellen, ist es denn dann wirklich, dass der Knochen, den ich darstellen müsste, oder wäre es in den Weichteilgeweben, die ich im Röntgen gar nicht darstellen kann, irgendeine wie auch immer geartete Läsion, die eben diese Manipulation erforderlich gemacht hat. Ne? Mhm. Das ist ja natürlich klar, das kann man kritisieren, weil das ist nicht bewiesen.
Ja.
Nicht zu Ende bewiesen. Ne? Aber was schon Erfahrungsschatz hergibt, ist, dass du manchmal wirklich Situationen hast, wo du merkst, dass du so richtig hinterherrutschst. Da würde ich dann irgendwie schon denken, okay, hätte man jetzt diese Manipulation geröntgt, hätte man vielleicht tatsächlich irgendwas an Unterscheidung festgestellt. Who knows? Aber das ist wieder, das dürfte dann auch meinetwegen XYZ heißen oder so, wenn es denn auf der Art, inzwischen ist es ja, wie alt sind Manipulationstechniken, ne? Auf der Art versiertem Boden und so vielfach genau definiert angewandt werden kann und so viel Erfolg dann eben auch mit sich bringt. Warum ausschließen?
Ja, das ist ja, also ich finde, das hast du ja in ganz, ganz vielen Bereichen so, dass viele Dinge einfach noch nicht, und ich sage jetzt ganz bewusst, noch nicht nachgewiesen sind. Einerseits, weil natürlich die ganze Studiengeschichte, das ist halt auch einfach immer so eine gewisse finanzielle Geschichte. Und dann hast du, finde ich, oft um so Sachen herum halt entweder nur sehr kritische Gegenstudien sozusagen.
Wer ist der Beauftragte?
Genau. Und, oder du hast halt so die Studien, die aus, keine Ahnung, jetzt irgendeinem Produkt, wo du vielleicht hinterfragen könntest, die halt dann auch von der Firma und die sind natürlich dann super. Mhm. Und ich finde das total schwierig, weil du keine wirklich neutralen Studien dazu hast, das oder das oder das. Und auch wieder für den Endverbraucher zu sagen, muss ich mich, um etwas zu verwenden, muss ich mich durch alle Studien durchlesen? Also ich habe da keine Zeit dafür, mich durch sämtliche Studien durchzulesen, um zu sagen, das darf jetzt nicht funktioniert haben.
Ja. Und wie käme ich auch dahin? Weil ich werde nicht an jeder Schule, die es dafür gibt, oder an jeder Ausbildungsstätte gelernt haben. Und ich werde nicht jeden einzelnen Therapeuten dafür kennengelernt haben. Das ist ja nicht realistisch. Okay, das ist natürlich auch der Teil, der so ein bisschen schade für den Humanpatienten, aber auch für den Pferdepatientenbesitzer ist, dass natürlich das Einschätzen selbst nur nach der Qualifikation ja nicht funktioniert. Mhm. Ein Therapeut, hatten wir auch schon öfter besprochen, aus meiner Sicht geht nicht aus seiner Ausbildungsstätte raus und ist Therapeut. Der hat dann, okay, die Techniken gelernt, der hat Prüfungen gemacht und so weiter. Das ist,
der kann Latein.
Der hat sich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, ja. Aber Therapeut sein ist ja so viel mehr als das. Und ist eben zum Beispiel genau auch, sich diese eigene Matrix zu schaffen, wann manipuliere ich und wann tue ich es nicht.
Was ist denn jetzt was würdest du jetzt als harte und was als weiche Techniken bezeichnen? Also was unterscheidet die für dich jetzt als?
Ja, ich habe es vorhin schon gedacht, als du als wir drüber sprachen, wenn ich jetzt einfach nur End of Range einstelle und das Gelenk schon von alleine sagt, oh danke, endlich gute Idee. So, dann inwieweit ist das dann hart gewesen? Ne? Aber auf der anderen Seite, jetzt so wie gestern bei Nico, muss ich schon sagen, jo, das war handfest, zumindest mal, ne? Also das würde man dann sicherlich eher zu den harten Techniken sortiert haben. Und das finde ich nämlich noch dazu auch so auf der anderen Seite, wenn ich denn dann jetzt wirklich mal tief in ein Gewebe gehe oder so, bin weichteilig unterwegs, bin ich nicht deshalb zwangsläufig weich. Ne, gerade was jetzt so diese Fasziendistorsionen angeht, wenn man die dann eben ganz simpel auseinanderzieht, dann hat das ja im Grunde auch nichts mit weich zu tun, würde aber eher zu den weichen Techniken zählen. Ne? Mhm. Das, glaube ich, hängt auch immer noch so ein bisschen von dem ab, wie ich die Dinge betrachten will.
Eher mal, ist es stark invasiv oder nicht? Das ist vielleicht eher so ein bisschen...
Aber eben, selbst eine Manipulation kann mitunter auch wenig invasiv stattgefunden haben oder eben deutlich invasiv. Die Frage ja auch, welche Technik benutze ich? Stelle ich über mehrere Gelenke ein, was immer eher so ein bisschen als unprofessionell gilt? Oder bin ich wirklich isoliert an der Gelenketage und kann eben einen Impuls dorthin setzen? Und auch wieder, wie jetzt zum Beispiel beim Pferd, lasse ich das Pferd sich selbst manipulieren oder manipuliere ich aktiv dorthin, lass dem Pferd somit keine andere Wahl.
Aber was ich da zum Beispiel, also jetzt einfach ich so, ich nenne mich jetzt mal Endverbraucher, weil ich bin kein Osteopath. Ich bin Pferdebesitzer in dem Fall. Und was ich total wichtig finde, auch so über die Jahre, wo ich viele Leute kennengelernt habe, auch mit meinen Kunden und so und da in Gesprächen, ich finde, für mich ist ein totales Kriterium für einen guten Therapeuten, also auch einen manipulierenden Therapeuten meine ich jetzt damit, dass er sich darum kümmert, dass der Körper mitkriegt, was ihm passiert ist. Also wirklich auch dahin geht, dass das Pferd, wie auch immer geartet, wurscht, ob ich das erstmal mache und dann das Pferd in die Bewegung lasse oder mir wirklich Übungen überlege, die dem Pferd zeigen, du kannst das jetzt. Aber und im zweiten Schritt dann auch einen Langzeitplan und den Menschen nicht mit dieser oder das Pferd und den Menschen nicht mit dieser Behandlungssituation und diesen daraus resultierenden, was auch immer, einfach stehen lässt.
Ja,
und sagt, es reibt mal 3 Tage nicht.
Ja, eine Manipulation bettet sich in ein Gesamtgefüge.
Genau. Ja. Und das finde ich, also da ist mir dann ehrlich gesagt am Ende des Tages völlig Bums, ob der das jetzt Manipulation nennt oder nicht, wenn ich ein Ergebnis merke. Und da finde ich auch, also da habe ich einfach weil ich meinem Gefühl mittlerweile und schon länger, aber einfach wirklich vertraue. Aber ich muss sagen, ich habe schon wirklich Leute, wie soll ich sagen, wo halt echt ein Brimborium aufgemacht worden ist und wo Hai um dieses arme Pferd und um Gottes Willen, und der ist ja fast halb tot so. Und die Besitzer waren halt in die Situation gebracht zu sagen, ja, weil... Wie oft werden die dann, hast du es gemerkt, dass die Leute, die daneben sind, völlig überfordert und trauen sich auch nicht zu sagen, ha, habe ich nicht gemerkt, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht, keine Ahnung was. Und ich komme dann irgendwann und der Besitzer sagt, ja, das und das ist voll krass. Und ich setze mich rauf und habe dann aber das Standing zu sagen, ich merke ehrlich gesagt gar nichts. Mhm. Also, weißt du, und das sage ich nicht, weil ich glaube, dass ich jetzt zu blöd bin, das zu merken, sondern ich glaube ganz einfach, dass da viel belabert wurde und viel Verunsicherung geschürt worden ist dafür, dass am Ende nicht viel passiert ist. Oder eben, dass eben dann auch nicht gehalten hat. Genau weil die Kette nicht zu Ende durch, also weil das Ganze sich nicht geschlossen hat im Gesamtsystem. Ja. Ja? Und dann ist das für mich etwas, dann brauche ich nicht 150 Euro oder 300 Euro oder was weiß ich was, auch nicht 20 Euro dafür bezahlen. Und dann finde ich, ist auch unfair dem Pferd eine Manipulation anzutun. Ja. Wenn das dann am Ende des Tages einfach keinen Haltwert hat.
Ja. Ja.
Die Halbwertszeit der Manipulation ist so schlecht und dann hat der Besitzer nichts davon, der hat das Pferd nichts davon und dann finde ich auch, dann darf man es auch lassen, weil wenn ich den dann einfach direkt wieder in dem habe, dann tue ich ja auch, das denke ich mir dann immer, dann tue ich auch dem, nennen wir es jetzt einfach mal das Gelenk, keinen Gefallen, wenn ich das ständig immer wieder manipulieren muss, dafür, dass es danach wieder, weil es eben nicht aus den Weichteilen heraus das halten kann, immer wieder zurückrutscht. Ja, also das ist ja dann auch, kann ich mir dann auch nicht positiv für das System vorstellen. Also
das würde ich auch absolut unterschreiben. Ja. Was natürlich drin liegt, dass man die Bereitschaft hat, kurz mal einen Schmerz hinzunehmen. Dass man sagt, okay, ich weiß, das wird jetzt einmal eben unangenehm, aber ich habe den größeren Plan dahinter. Ja. Ich helfe dir darüber und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ne? Und das da klar auch völlig in Ordnung, finde ich völlig legitim. Das wird nicht zu jedem Besitzertypus passen und das wird auch nicht zu jedem Therapeutentypus passen. Aber das, finde ich, ist ein ganz anderes Paar Schuhe, als einfach Manipulationen scheiße zu finden per se. Ne? Ich kann doch, und das dann eben so abzustrafen mit irgendwelchen so ein bisschen ich stell mich drüber Argumentieren. Genau. Ne, warum dann nicht einfach sagen, es passt zu mir nicht, es ist nicht meine Idee. Ja, okay, dann nicht.
Ne? Ja. Oder ich auch, von mir aus kann ich mir auch noch einreden lassen, dass man sagt, das passt einfach zu meinem Pferd nicht. Also mein Pferd kommt mit der Veränderung so und so nicht klar. Lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, dass es vielleicht eine Sache ist, wie ich an die Nummer rangehe.
Ich habe schon Luft geholt jetzt gleich.
Ja, ich weiß. Aber das ist halt was, ich kenne viele Leute, die damit natürlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie ein Pferd haben. Also bin ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen ein gebranntes Kind, gerade mit so Pferden wie jetzt dem Desert, also meinem Pony, meinem kleinen Psycho, der mir ja schon gefühlt bei manchen Menschen, wenn sie an ihn rantreten, die Augen rausfallen. Mhm. Oder auch einem Norbert. Der einfach, du brauchst für diese Pferde, um die sinnvoll behandeln zu können, brauchst du unheimlich viel Empathie. Mhm. Und tatsächlich hatten wir bei beiden dieser Pferde, vor allem beim Norbert, war es so, dass ich Leute an denen dran hatte, die dann versucht haben, ihr Ding durch dieses Pferd durchzuziehen. Und das Pferd war eine Katastrophe danach, weil der sich so verspannt hat, weil die den einfach schon fast falsch angesprochen haben.
Ja.
Ja? Dass ich mir dann denke, also entweder, wärt ihr jetzt pro Kunde oder pro Pferd gewesen und ihr hättet gemerkt, ihr kommt an dieses Pferd nicht ran, hättet ihr mir eigentlich sagen müssen, also das, was du dir vorstellst, das kann ich jetzt in dem Moment so mit dem Pferd nicht machen, das kriege ich jetzt einfach mit dem nicht hin. Ist ja okay, also wenn jemand was nicht hinkriegt, einfach kommunizieren ist ja in Ordnung. Wir können jetzt versuchen, das so und so, ich weiß aber nicht, ob ich da rankomme, wo ich eigentlich hin will. Probieren wir es halt mal, wenn du das möchtest. Oder wir brechen das halt jetzt hier ab.
Ja, oder was wäre dann die größte Hilfe gewesen? Dann vielleicht erstmal mit dieser sichtbaren, fühlbaren Schutzspannung zu arbeiten, ne, und zu schauen, komme ich dann noch dahin, wo ich hin möchte? Oder, ich meine, weiß man dann ja auch eh vorher nicht, vielleicht wird es dann auch sowieso ein ganz anderer Pfad. Was wieder? Das Beste dalassen.
Ja.
Ne, wie schaffe ich das? Das muss eben individualisiert sein.
Genau, aber das eben dann, und dann will ich von einem Therapeuten nicht hören, dass mein Pferd scheiße ist.
Ja, na das sowieso. Also wann kommt das dabei raus, wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin angegriffen, dann muss ich mich ja eventuell auf diese Weise rechtfertigen. Genau. Aber das sollte bitte nie das Ergebnis sein.
Ja, aber das ist leider, also wie gesagt, ich kann das noch von, und ich meine, da habe ich jetzt, glaube ich, genug Standing zu sagen, also sorry, aber tut mir jetzt echt leid, aber dann lassen wir jetzt. Ich glaube, das war jetzt gut so und wir lassen das jetzt einfach auch sein. Das funktioniert mir das Bein nicht. Ja? Aber Wie oft hast du das? Oder dass dann halt versucht wird, irgendwie irgendwas durchzudrucken, Hauptsache es kracht noch irgendwo, dann hat der Besitzer das Gefühl, ja, ja. Und das Pferd lässt sich dann 3 Tage nicht mehr anfassen.
Mhm.
So. Und dann kriegt es natürlich ein blödes Bild. Oder auch dieses, wo ich manchmal das Gefühl habe, also vielleicht ist da Instagram natürlich auch eine blöde Plattform dafür, aber wenn ich so Seiten verfolge, wo es halt gefühlt manchmal einfach darum geht, möglichst lauten Knack zu bekommen, dann habe ich natürlich ein unheimlich schlechtes Bild für das Thema Manipulation, weil es irgendwie gefühlt nur darum geht, wer kracht am lautesten.
Gut, und das stimmt dann ja aber auch schon wieder, ne? Also wenn das wirklich die isolierte Betrachtung ist, dass ich ein lautes Geräusch erzielen möchte oder dass die Hufeisenfunken schlagen sollten auf der Stallgasse oder sowas. Ja, okay, dann ist es ja auch zu hinterfragen. Mhm. Es geht wieder um den Gesamtkontext.
Ja. Ja, also ich finde als Conclusion für diese ganze Geschichte, ich glaube, wir haben, was glaube ich ganz gut ist, dass wir jetzt so ein bisschen erklärt haben, was ist das eigentlich? Und auch, was ich glaube ich wertvoll finde, ist, wie findet man sich in diesem Dschungel aus angehenden, mittlerweile schon Therapeuten, x verschiedenen von Wochenend- bis 3 Jahres Ausbildungen. Wie finde ich mich da zurecht? Weil in Österreich ist es ein bisschen anders, da darfst du nur als Tierarzt, was auch nicht unbedingt ein Kriterium dafür ist, dass das dann super ist, weil ganz ehrlich, die haben auch andere Dinge zu tun, außer sich dem zu widmen. Und wie du sagst, es ist eine Erfahrungsgeschichte. Und wenn der Tierarzt halt auch mal chiropraktisch behandelt, ist, denke ich persönlich, ehrlich gesagt, die Praxis einfach nicht so da, wie wenn einer 5 Pferde am Tag behandelt.
Ja.
Tagtäglich. Ja. Ja, ist einfach halt wie halt bei einem Reiter auch.
Ja.
Ja? Aber trotzdem hast du irgendwie doch einen anderen Schutz über dem Ganzen, als jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo du halt jeder kann eine Ausbildung anbieten, jeder kann ein Zertifikat ausstellen. Und ich meine, wir wissen, wenn du das, wie aufwendig das ist, wenn du das richtig machen willst. Und ich glaube aber ganz oft, dass da halt, ja, halt dadurch auch ein bisschen verschwommen wird, was so Expertise und was halt so auch ein Aufkleber im Auto hat.
Mhm, auf alle Fälle.
Und ich glaub, das finde ich schwierig für Pferde.
Das ist es auch und das bleibt es auch. Das kann man denen leider nicht so ganz abnehmen, weil du kannst eben auch wirklich nicht einfach nur nach der blanken Qualifikation der Augenscheinlichen gehen. Selbst das rettet dich nicht, sondern du musst eben wirklich rausfiltern, ja, entweder vielleicht durch Bekannte oder so oder eben durch eigene Termine, wie ist derjenige.
Ja.
Und ich glaube, was ich wichtig fände, wäre, dass ich hinterfragen darf, dass ich Antworten bekomme.
Ja.
Und wenn ich keine Antworten bekomme oder wenn jemand dogmatisch abriegelt,
dann wäre ich... Oder sich gleich angegriffen fühlt von einer einfachen Frage. Ja?
Genau.
Und ich finde das, was ich vorher gesagt habe, mit dem dieses Einbetten von. Für mich ist es, also wenn jemand den Körper nicht anleitet, wenn mir jemand keine, nichts da lässt, das kann ein... Also ich finde zum Beispiel auch für mich ist ein echtes Kriterium, dass mir jemand zumindest anbietet, komm, wir schreiben zusammen auf.
Ja.
Wenn er schon keine eigene Behandlungskarte hat, aber einfach so, dass ich einen Verlauf habe.
Ja.
Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nach einem Jahr noch genau weißt, was bei diesem Pferd Sache war. Natürlich hast du eine grobe Idee, aber dann weiß der Besitzer schon nicht mehr, was da genau war, weil der merkt sich, bis wenn ich die Leute am nächsten Tag, wenn der Osteopath da war, frage, was hat er denn gesagt?
Ja, ich sage aber auch immer spaßeshalber, wir schreiben am Ende einen Test oder so. Natürlich funktioniert natürlich, das kann keiner können.
Nein.
Aber genau dafür sind diese Behandlungen.
Genau, aber das ist für mich zum Beispiel total hilfreich, wenn ich irgendwo hinkomme als Trainer und da war ein Therapeut und der hat denen was dagelassen und ich kann mir das anschauen, ich kann mir das durchlesen und wahrscheinlich werde ich mir mehr daraus ziehen können als vielleicht der Pferdebesitzer oder so. Aber dann haben wir auch einen Verlauf. Wenn der das nächste Mal kommt, kann ich sehen, war mein Training sinnvoll, war die Behandlung langfristig zielführend und so weiter. Und das finde ich schon, das finde ich ein Kriterium, weil das macht dich natürlich auch ein bisschen transparenter.
Natürlich. Und genau darum, da sind wir wieder mit dem Hinterfragen dürfen.
Ja.
Transparenz ist ein riesen Faktor, ne? Also ich auch in den Karteikarten dann, ich schreibe ja Karteikarten und mache Behandlungszettel. Und es ist einfach sehr interessant, auch für mich selber, das nachzuvollziehen. Und manchmal auch, du fragst, hey, was ist denn eigentlich aus der und der Sache geworden? Ach so, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, also, das ist nie wieder aufgetaucht. Ah ja, ne, so dass man auch solche Dinge, natürlich vergisst man die, selbst Dinge, die einen wirklich stark beschäftigt haben als Pferdebesitzer. Wenn es denn dann gut läuft, so sind wir Menschen, ja.
Ja, was dann, ja auch gut ist.
Genau, was ja genau richtig ist, dann ja, ist es eben aus dem Hirn auch wieder raus, schönerweise. Ja. Und dann eben dem Pfad so ein bisschen nachgehen zu können, super.
Ja. Und manchmal, wenn man auch denkt, oh, jetzt ist das wieder so, dann einmal nachzuschauen, hey, wie war es denn von dem Jahr? Ja. Ach, schau an.
Ja, oder eben auch vielleicht mich in meiner Behandlung darüber hinterfragen zu können, wenn ich dann feststelle, wir ödeln immer wieder ans selbe Problem ran und derjenige macht hier eigentlich einen guten Job. Habe ich was übersehen? Muss ich nochmal technisch anders drangehen oder ne, irgendwie?
Oder muss ich was abchecken lassen
zum Beispiel? Genau. Ja, absolut.
Ja. Cool.
Cool.
Aber du hattest Sorge, dass wir eine Minute sprechen. Es sind jetzt doch irgendwie 50 geworden.
Ja, reicht. Tut mir leid.
Reicht auch.
Ja, genau. Tut mir leid für die Menschen. Ich hoffe, wir haben nicht so sehr im Kreis geredet. Ich finde ja bekanntermaßen relativ schrecklich, wenn Leute nicht sachverhaltsfähig sind und immer wieder von vorne dasselbe erzählen. Ich hoffe, wir haben die Leute nicht gelangweilt.
Ja, sonst können sie ja auch ausschalten.
Ja, genau. Einfach nach der Hälfte ausschalten.
Dann hört ihr jetzt wenigstens die Entschuldigung nicht. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir machen den Post, wenn wir sinnvoll die Aufnahmen irgendwie verödelt kriegen. Und dann könnt ihr da gerne ja noch was drunter schreiben. Also dann.
Guten Abend.
Den haben wir jetzt auch noch.
Ja. Tschüss.
Ciao. Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Podcast und zwar die liebe Sarah Busch. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Die Sarah ist Hufbearbeiterin und hat sich in die Richtung Pferdepsychologie, Verhaltensauffälligkeiten, könnte man vielleicht auch sagen, oder beziehungsweise, ich glaube, das kennt ja jeder, so das ein oder andere Hufschmiede, Hufbearbeitungsdrama, was sich so auftut, spezialisiert. Du hast auch eine Ausbildung in der Trust-Technik, habe ich gesehen, und Pferdepsychologie sozusagen. Ja. Ich freue mich schon voll auf das Gespräch heute, weil ich glaube, das ist ein Thema, das einfach im großen oder im kleinen Stil ja doch jeder irgendwo kennt. Und vielleicht magst du aber ganz kurz noch was zu dir erzählen und dann starten wir los.
Ja, super gerne. Das mache ich. Ja, mein Name ist Sarah. Ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Hufpflegerin, bin aber im Erstberuf ursprünglich mal Wirtschaftspsychologin gewesen. Und daraus ist so ein bisschen das Thema entstanden, über das wir heute ja auch sprechen wollen, dass ich dann noch eine Ausbildung gemacht habe zur Pferdeverhaltensberaterin und Trainerin und dann eben mich ja intensiv mit dieser Thematik beschäftigt habe, dass Pferde aufgrund von Hufbearbeitungsproblemchen Traumen entwickelt haben oder auch Verhaltensauffälligkeiten bei der Hufbearbeitung entwickelt haben. Hatte gerade in meiner Anfangszeit natürlich primär die Pferde, die sonst keiner mehr bearbeiten wollte und habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, da muss es doch eine Lösung für geben und habe dann eben die beiden Komponenten Hufbearbeitung und Verhaltenstraining zusammengebracht, daraus ein Konzept entwickelt und ja da natürlich auch mein Psychologiewissen aus meinem Erstjob mit eingebracht und eingearbeitet und daraus jetzt ein komplettes Konzept gemacht, mit dem ich Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern helfe, aus dieser Stressfalle Hufbearbeitung wieder rauszukommen.
Finde ich mega gut. Also wir hatten uns ja schon bei der Tina darüber unterhalten, das ist immer so ein bisschen ins Gespräch gekommen, finde ich richtig gut. Weil ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch dieses ganze Hufbearbeitungssituationsthema. Das ist sowas, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus und ist was irgendwie, ist es jedem so, oh Gott, es ist vorbei und man versucht immer so dieses Thema auf die Seite zu schieben und hat vielleicht schon so seine, oh, jetzt kommt wieder das und dann, da muss man halt jetzt dann durch, also nicht einmal nur das Pferd, sondern man selber vor allem auch und aber irgendwie, ja, habe ich ganz oft das Gefühl, das ist was, das fällt so ein bisschen hinten runter tatsächlich auch als Trainer. Also tatsächlich ist das so ein Thema, wo jeder Trainer so ein bisschen, ja, ist natürlich auch ein bisschen verschleißend, muss man ja auch sagen. Also man ist ja da auch nicht immer in der physiologischsten Haltung selber und es braucht halt Zeit, Ruhe und das ist ja oft was, was einem doch vielleicht ein bisschen, ja, fehlt manchmal am einen oder anderen Ende.
Aber genau, und umgekehrt aus der anderen Perspektive ist es genauso, dass die Hufbearbeiter und Hufschmiede meistens keinen Bock drauf haben, sich mit dem Trainingsaspekt dahinter zu beschäftigen und das dann auf der Seite auch wieder runterfällt. Und ja, da fehlt mir so dieses Zusammenbringen, diese Komponente, dass beides auch mit berücksichtigt wird.
Ja. Ja, voll gut. Vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen, wie du das so, weil wenn du sagst ein ganzes Konzept, dann hast du ja wahrscheinlich vielleicht so den ein oder anderen, das ein oder andere, was du uns da so schon erzählen kannst. Ich habe gesehen, du hast auch einen tatsächlichen PDF gemacht sogar, dass sich die Leute runterladen können. Das würde ich nachher auch in den Shownotes einfach mal verlinken. Dann kann man da auf deine Website kommen und sich das dann direkt holen, wenn man da Themen hat. Aber erzähl doch mal, wie gehst du so ein Thema an? Wie ist das meistens?
Genau, also ich gehe erstmal im ersten Schritt in die Problemanalyse, dass wir uns wirklich mal die Situation anschauen. Wie ist es überhaupt zu der Problematik gekommen? Was ist der Auslöser des Ganzen? Weil das schon sehr komplex ist. Da gibt es von bis in alle Richtungen gedacht. Es gibt Pferde, die haben schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben wirklich ein tiefsitzendes Trauma mit dem Thema Hufbearbeitung, weil da leider in vielen Fällen noch sehr grob mit den Pferden umgegangen wird. Das ist ein großes Problem. Es gibt aber auch viele Pferde, die sind entweder nicht ausreichend trainiert. Das Thema wirst du wahrscheinlich aus deiner Arbeit kennen, wenn das Pferd unausbalanciert ist, gar nicht richtig auf drei Beinen stehen kann, dann tue ich ihm genauso Unrecht, wenn ich da das übergehe, den Trainingsaspekt außen vor lasse und an den Füßen rumreiße und versuche da irgendwie diesem Pferd die Hufe zu bearbeiten. Dann habe ich das nächste Problem, was sich manifestiert. Und ich habe aber auch manchmal Pferde, die Vorprobleme, Vorerkrankungen haben, wie Arthrose, Spatt, irgendwelche anderen Erkrankungen des Körpers, der unteren Gliedmaßen. Und das führt genauso dazu, dass das Pferd vermeintlich widersetzlich ist, obwohl es ja einen triftigen Grund hat, dass es eben nicht mitmachen kann. Gerade wenn dann die Beine bis unter den Bauch hochgerissen werden, bei Spattpferden oder Arthrosepferden, kennt man das gerade in der Hinterhand, die tun sich da super schwer. Oder wenn die Pferde mit den vorderen Gliedmaßen anfangen rumzuzappeln, das ist dann ein anderes Thema. Und ganz oft ist es einfach, wie du eben schon gesagt hast, auch der fehlende Trainingsaspekt oder auch eine falsche Konditionierung. Weil wenn ich immer dann den Keks reinschiebe, wenn das Pferd das Bein auf den Boden stellt oder absetzt, dann habe ich natürlich den Punkt gerade positiv verstärkt und habe das Problem, dass das Pferd dann eher darauf aus ist, immer wieder die Beine runterzusetzen, damit es dann wieder einen Keks kriegt. Und da muss ich einfach so ein bisschen, manchmal sind es wirklich nur feine Stellschrauben im Training, die man verändern kann und hat schon super Erfolge. Und bei anderen Fällen ist es halt wirklich, dass man da tiefer reingehen muss in die Analyse. Genau, dann gibt es einen Baustein, wo ich wirklich am Mindset des Pferdebesitzers arbeite. Das hast du auch am Anfang eben schon angesprochen, dass gerade der Pferdebesitzer auch enormen Stress hat mit diesen Problemsituationen. Dass manche Pferdebesitzer schon Bauchschmerzen haben, wenn sie zum Stall fahren oder drei Tage vorher schlaflose Nächte haben, weil der Hufbearbeitungstermin ansteht. Ja. Und dann gucken wir uns natürlich auch da aus der Psychologiebrille an, wo kommt das her, wie können wir das auflösen, wie können wir da eben den Besitzer auch mitnehmen, dass es nicht nur um das Training des Pferdes geht, sondern auch der Besitzer wieder seine Verantwortung dem Pferd gegenüber übernehmen kann und auch rauskommt aus dieser Vorwurfsschleife, weil ganz viele Pferdebesitzer haben da total mit zu kämpfen, dass es ihnen mega unangenehm ist, dass das Pferd nicht stillsteht, dass sie sich Vorwürfe machen, dass eben dieser Aspekt des Pferdetrainings nicht funktioniert, wenn es auch sonst im Alltag gut funktioniert. Und da arbeiten wir dann auch dran, das einfach mit sich selber ein bisschen wohlwollender zu sein und eben das Mindset zu stärken, achtsamer mit sich selber umzugehen. Da fließt dann in vielen Fällen eben auch die Trust-Technik mit ein, die da eine schöne Methode ist, um sowohl Pferd und Menschen wieder mehr ins Hier und Jetzt zu bekommen und raus aus dieser Gedankenspirale. Und dann geht es wirklich hin in die Analyse, was müssen wir an Training überhaupt noch integrieren oder ist es mit diesen Aspekten der kleinen Veränderung schon getan? Und wenn Training notwendig ist, dann gucken wir genau, wie arbeitet das Pferd-Mensch-Paar sonst? Arbeiten die mit positiver Verstärkung oder auf andere Art und Weise? Und da versuche ich dann, das Training möglichst nah an dem aufzubauen, wie Pferd und Mensch sonst miteinander arbeiten, dass wir da nicht unbedingt komplett neue Ansätze mit integrieren müssen.
Mhm. Sehr spannend. Genau. Ich finde auch zum Beispiel, weil du es gerade so ein bisschen, ist mir gerade eingefallen, ich glaube, ein mentaler Aspekt ist tatsächlich auch, und wir hatten das heute in der Früh, hatte ich das erst mit zwei Kundinnen von mir, zum Thema, dass man sich auch traut, in der Hufbearbeitungssituation etwas zu sagen, wenn etwas nicht in Ordnung ist für das Pferd. Also das erlebe ich halt auch durchaus immer wieder, dass da schön sag jetzt mal blöd, die Schnauze gehalten wird, weil man halt auch Angst hat, weil es gibt nur den einen Hufschmied oder es gibt nur die eine Bearbeiterin und die ist ja so toll und bla bla bla. Und dann akzeptiert man aber ein Verhalten, das man wahrscheinlich bei einer anderen Person niemals am eigenen Pferd akzeptieren würde. Und denkt sich so, ja, ja, das hält er jetzt schon aus. Und am Ende hat man ein hausgemachtes Problem, weil das Pferd halt irgendwann durch dieses, weiß ich nicht, unfaire Verhalten oder keine Ahnung. Ich glaube, jeder hat schon mal den Hufschmied zumindest gesehen irgendwo am Hof, der dann mal einmal mit der Feile hier in den Bauch rein und es klatscht halt mal und so weiter und so fort. Und ich habe selber so ein Pferd, der, wenn du dem unfair kommst, also der hat wirklich natürlich auch sehr große Themen, das ist ein Ataktiker und der hat wirklich das Problem, dass er, also vor allem, wenn er anfängt zu krampfen, ist auch noch ein PX-Pferd, also wenn der Angst kriegt, dann geht bei diesem Pferd einfach nichts mehr und vor allem das eine Hinterbein ist so, dass er dann den Beugemechanismus nicht mehr auslösen kann, also da muss man dann schon einfach, also der gibt mir das Bein dann noch, weil er weiß, okay, aber ich muss es dann auch einfach erstmal nach vorne nehmen, also wirklich hoch vor und dann kann er beugen und dann können wir das Bein nach oben nehmen. Und da hatte ich wirklich schon, also da musste ich wirklich auch schon Sessions tatsächlich abbrechen, weil ich gesagt habe, hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr weitermachen, weil mit der Stimmung, also das ist jetzt nicht mal, dass da jetzt unfassbar irgendwas krass schief gelaufen wäre, sondern einfach nur die Stimmung, die dann schon dieses... Und jetzt, da brauche ich gar nicht mehr anfangen. Wenn der steht dort und zittert von oben bis unten, dann kann ich das abbrechen. Dann kann ich ihn nachher nochmal selber fragen, ob ich kurz sein Bein haben kann. Dann brauche ich aber nicht mehr denken, das wird jetzt noch weiß Gott was.
Ja, und meine Erfahrung ist, dass die Pferde, wenn die wirklich richtig gehandelt werden und man denen wohlwollend begegnet, dass das hinterher richtig dankbare Kundenpferde sind, weil die das total zu schätzen wissen, wenn man mit denen eben achtsam und vernünftig umgeht und auf deren Bedürfnisse eingeht. Das fehlt mir ganz häufig in der Hufbearbeitung. Und so bin ich selber tatsächlich auch zur Hufbearbeitung und zu diesem Thema gekommen, weil ich selber eine Stute habe, die Patella-Probleme hat und die völligst übergangen wurde bei der Hufbearbeitung. Ich habe versucht, das Gespräch zu suchen mit dem Hufschmied, der aber völlig resistent war gegen das, was ich ihm da gesagt habe. Ich wollte auch die Rhythmen verkürzen, um ihr das leichter zu machen. Das wurde nicht angenommen. Und irgendwann habe ich gesagt, als sie dann mal völlig lahm ging nach der Bearbeitung, weil die wieder miteinander gekämpft haben, mir reicht's jetzt, ich muss das irgendwie selber lernen, einfach um mein Pferd auch zu schützen und da wirklich diesen Kampf nicht mehr eingehen zu müssen. Und ich selber hatte auch immer ein schlechtes Gefühl, dass ich meinem Pferd das zumute. Und habe das aber auch aus der Angst heraus, niemand anderen zu bekommen, lange mitgemacht. Ja. Und das würde ich heute nie mehr machen, aber ich habe genau diesen Prozess, den viele Pferdebesitzer einfach durchlaufen, den habe ich auch durchlaufen. Und das ist auch ein Schwerpunkt eben in meiner Arbeit, dass ich diese Menschen nicht verurteile, sondern ihnen sage, hey, ich komme aus der gleichen Situation und ich kann das total verstehen, dass du das so lange mitgemacht hast. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir es anders machen können und ich helfe dir dabei.
Und du gibst dann tatsächlich auch das wie so ein Trainingsprogramm dann den Leuten mit oder macht ihr dann, wie kann man sich das so vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, gehen wir jetzt zum Beispiel mal von, kann ja mal mein Pferd hernehmen, weil das ist jetzt, kann ich gut beschreiben, was dann auch vorgeht und so. Ja. Wenn du da jetzt hinkommen würdest, was wäre da jetzt so dein Vorgehen und was wäre dann der eventuelle Aufbau sozusagen der ganzen.
Genau, ich würde dich erstmal ganz viele Dinge fragen, wie wann das erste Mal aufgetreten ist, dass dieses Problem entstanden ist, ob du dir herleiten kannst, wo das herkommt. Mhm. Dann wird bei dir ja in deinem Fall relativ schnell diese Problematik mit dem ataktischen Aufkommen und würde dann selber erstmal ans Pferd gehen und probieren und dann wahrscheinlich in einem Fall wie bei dir erstmal gucken, wo wir ansetzen können in dem Gespräch mit dem jeweiligen Schmied. Ob es wirklich mit dem Schmied, den ihr jetzt habt, weiter funktioniert oder ob wir einen anderen Weg gehen müssten und sagen müssten, entweder musst du es selber lernen, wenn ich in der Nähe bin, ob ich es übernehmen kann oder ob wir jemanden ganz anderen finden und ob das vielleicht schon die Lösung ist, weil das trauen sich viele auch nicht, da auf die Suche zu gehen. Da unterstütze ich dann tatsächlich auch, wenn ich selber nicht machen kann, dass ich Kolleginnen oder Kollegen anspreche. Ich habe durch die Schule, an der ich gelernt habe, ein relativ großes Netzwerk, auch deutschlandweit. Und da gibt es viele bei uns an der Schule tatsächlich, die sehr achtsam mit den Pferden arbeiten und da einen guten Umgang mit den Pferden haben, weil da bei uns in der Ausbildung auch schon Wert drauf gelegt wird. Und wenn das damit schon gelöst ist, dann würde ich dem Pferdebesitzer auch noch zeigen, welche Griffe das Pferd machen kann, wenn ich das eben selber ausprobiert habe, um eben dem Hufschmied oder Hufpfleger des Vertrauens dann zu zeigen, wie das Pferd gut mitmachen kann. Und dann würde ich auch noch tatsächlich den Pferdebesitzer begleiten in der Kommunikation. Ne? Entweder, dass ich mit dazukomme zu einem Termin mit dem Schmied. Wenn der Pferdebesitzer sagt, oh, ich traue mich das irgendwie nicht, das anzusprechen. Das erlebe ich ganz häufig in der Praxis, dass wir dann einfach einen gemeinsamen Termin machen. Und ja, das ist auch in der Vergangenheit schon gut angekommen. Also ich habe auch schon Schmiede erlebt, mit denen man da gut drüber sprechen kann oder andere Bearbeiterkollegen, wo man wirklich gut und achtsam drüber sprechen kann und wo aber auch dann tatsächlich von Schmiedeseite schon mal ehrliche Worte gefallen sind, dass sie sich das unter den Bedingungen einfach dann auch nicht mehr vorstellen können, ne? Dass man da sich einfach trennt. Das ist aus meiner Sicht aber immer noch der bessere und ehrlichere Weg, statt einfach weiter auszuhalten und dem Pferd das weiterhin zuzumuten. Ne? Ja. Dann ist es manchmal besser, wirklich getrennte Wege zu gehen und das auf sich zu nehmen, dass man eben auf die Suche gehen muss nach jemandem, der besser zu einem passt.
Ja, also finde ich ja tatsächlich, oder denke ich mir halt auch so, klar, es gibt immer welche, mit denen man gar nicht reden kann, dann ist es halt so, dann muss man sich halt trennen. Aber ich glaube, es gibt halt schon auch, also wäre ich jetzt Hufschmied und ich habe jedes Mal diese Dramasituation, wo ich dann zum Schluss mit dem Pferd kämpfen muss, wo ich dann vielleicht getreten werde, mir der Gaul wieder auf den Fuß hüpft und ich wieder das... Also das macht ja auch keinen Spaß, so zu arbeiten.
Ja.
Und ich fände es ja persönlich eigentlich eine eher coole Sache, wenn dann jemand nicht, also natürlich muss man sich ja aufpassen, wie man das kommuniziert mit Konkurrenz, bla bla bla, aber wenn da jemand ins Boot geholt wird, der sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt und der Besitzer quasi ja auch, wie soll ich sagen, die Bereitschaft zeigt, das zu tun, ist es ja an sich eigentlich schon mal super. Also da fände ich jetzt tatsächlich eigentlich...
Also ich habe da auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also ich erlebe das auch eher selten, dass man da wirklich auf Konfrontationen trifft und das gar nicht gewahrt werden will. Ne? Das ist eher selten und viele sind da wirklich dankbar für, auch dass die Schmiede und Hufpfleger dann sehen, dass die Besitzer sich mit dem Thema auseinandersetzen und bewusst sind, dass es da ein Problem gibt. Und das ist wirklich eher die Regel, als dass die sich wirklich trennen, die Wege.
Ja.
Genau.
Ja,
und wenn dann eben rauskommt bei dem Termin oder bei den ersten ein, zwei Terminen, dass es eben auch wirklich ein Training braucht, dann bauen wir eben gemeinsam auch in mehreren Terminen das Trainingskonzept auf miteinander. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zeitverläufe. Ne? Manche sind nach 3 Terminen wirklich mit dem Training auch gut so weit, dass sie alleine weitermachen können und da eine Konstanz reinbringen können, wo ich dann höchstens nochmal zwischendurch komme, wenn es wieder mal schlechter werden sollte, um einfach nochmal drauf zu gucken, auch mal zu reellen Terminen dazu komme, um einfach zu gucken, woran kann es liegen, wo können wir noch Stellschrauben drehen. Und ansonsten gibt es aber auch Fälle, die brauchen einfach länger, wo ich dann auch die Trust-Technik mit integriere, wo es wirklich auf Vertrauensaufbau wirklich wieder ankommt, weil das Pferd so das Vertrauen verloren hat, dass es sich auch vom Besitzer nicht mehr unbedingt händeln lassen möchte. Und es gibt auch manchmal Situationen, wo es besser ist, mit dem Pferdebesitzer ein ehrliches Gespräch zu führen und zu sagen, hey, vielleicht kriegen wir es irgendwie organisiert, dass du bei den Terminen nicht dabei bist. Weil du bist immer so aufgeregt und nervös bei den Terminen und das überträgt sich so stark auf dein Pferd, dass es besser ist, wenn jemand neutral ist, der emotional einfach nicht so involviert ist, das Pferd vorstellt und der Hufschmied vielleicht auch alleine ans Pferd geht und es läuft total unaufgeregt. Das ist auch eine Lösung. Da gibt es wirklich ganz viele Stellschrauben, die da an unterschiedlichen Stellen gedreht werden können und wo es wirklich zum Erfolg kommen kann. Und da muss man einfach individuell schauen, wie es zum Menschen und zum Pferd passt. Ich habe das Ganze inzwischen auch in ein Online-Konzept umgewandelt, wo so ein bisschen standardisierter der Prozess auch durchlaufen wird und wo dann in Gruppensituationen nochmal Einzelfälle reflektiert werden, wo die Teilnehmer auch nochmal untereinander ins Gespräch kommen können. Weil meine Erfahrung ist, dass gerade auch die Probleme haben, untereinander super sich helfen und austauschen können, dass da unterschiedliche Ideen entstehen, dass die sich zwischen den Meetings dann auch nochmal austauschen, um dann eben ihre Probleme eigenständiger zu lösen, weil ich finde, das ist auch ein Thema, wo Eigenverantwortung viel bringt und viel wert ist, weil ich natürlich auch nicht über Ewigkeiten immer dazukommen kann zu Vororttermin und ja auch nicht deutschlandweit immer unterwegs bin. Und so kann ich einfach mehr Leuten dann nochmal helfen.
Ja, cool. Was wäre denn, also wenn ich jetzt sagen müsste, so die 3 Standard-Tipps, die du oft geben kannst oder die du oft einfach im Alltag anwendest?
Ja, selber sich reflektieren und gucken, wie viel Nervosität man mit in den Termin bringt, wie es einem selber damit geht, dass man da wirklich vor den Terminen und nach den Terminen mal aufschreibt, wie so die Emotionslage ist, weil das schon ganz viele Probleme lösen kann, beziehungsweise einfach mal ausprobieren, wie es ist, wenn man selber beim Termin nicht dabei ist. Das ist so der häufigste Tipp, den ich gebe. Dann das Zweite ist, mal zu überprüfen, wie man den Termin begleitet, ob man Kekse reinschiebt ins Pferd oder das Pferd einfach so da steht. Weil das Zweithäufigste, was ich erlebe, ist, dass tatsächlich die Pferde falsch konditioniert sind, dass sie gar nicht anders können, als das Verhalten zeigen, was sie da eben abspielen, weil man es vorher einfach unwissentlich falsch konditioniert hat. Das passiert einfach, wenn man sich mit dieser Lerntheorie-Thematik nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Da hat man ganz schnell falsche Verhaltensmuster gefestigt, gerade wenn man mit Dauerbelohnungen wie Heutüten oder Leckschalen arbeitet. Das sind so meine persönlichen Feinde in der Hufbearbeitung in manchen Fällen. Das hilft auch schon ganz viel und löst ganz viele Probleme. Und das Dritte ist wirklich achtsam und aufmerksam aufs Pferd schauen und gucken, kann das Pferd wirklich nicht, will das Pferd nicht? Und dass das Pferd wirklich nicht will, erlebe ich ganz, ganz selten. Also meistens ist es eine Form entweder von Schmerz oder Überforderung in der Situation.
Und dann natürlich verstehe ich auch, wenn das der permanente Fall ist, dann will man halt auch irgendwann einfach nicht mehr.
Genau. Ne? Also, und dann aber auch zu Recht. Ne? Das ist dann nicht ich will nicht, weil ich einfach keinen Bock habe, sondern ich will, weil ich will nicht, weil ich einen Grund dafür habe.
Genau.
Ja.
Und jetzt aufs Pferd bezogen, was kann man da, ich weiß jetzt ein bisschen wenig individuell, aber was sind da so die häufigsten Dinge, weil was hat man so? Man hat, Pferd zieht das Vorderbein aus der Hand, das Pferd lässt sich das Hinterbein nicht hochnehmen, tritt, zieht es unter den Bauch, kippt seitlich um. Ja, ich würde sagen, das sind so die die spontanen Dinge, die mir einfallen.
Also das Häufigste, was ich erlebe, ist tatsächlich das Rumhampeln mit den Vorderbeinen, ne? Dass die Pferde entweder sich mit voller Wucht auf das hochgenommene Bein lehnen, da sich nicht stabilisieren wollen oder können, dass sie so anfangen, leicht nach hinten zu treten mit den Vorderbeinen, ne? Oder so ins Wackeln kommen. Das habe ich ganz häufig. Und auch die Thematik, dass die Hinterbeine einfach ein Problem sind, so wie du es gerade sagtest, oder eben auch durchaus mal getreten wird. Also wenn die Pferde schon sauer gefahren sind und schon ein paar schlechte Erfahrungen durchhaben, dann ist das auch gar nicht so selten, dass die wirklich auch mal kicken. Genau, und meine Erfahrung ist aber auch, wenn ich dann als Hufbearbeiterin ans Pferd gehe und wirklich mit dieser achtsamen Haltung schon dran gehe und das Pferd erstmal wirklich als individuelles Wesen wahrnehme, dass viele Probleme sich dann auch in dem Moment gar nicht zeigen. Also dass es wirklich auf bestimmte Personen bezogen ist, dass da die Sympathien einfach nicht mehr so da sind, das Vertrauen nicht mehr da ist und dass die Pferdebesitzer dann ganz erstaunt sind, aber das macht ja sonst immer ganz anders. Und dann ist es wirklich sinnvoll, sich wirklich mal die reelle Situation anzugucken und zu so einem Live-Termin dazu zu gehen.
Ja, also ich habe natürlich auch ganz oft die Erfahrung, ich meine, wir haben ja oft schon über, also gerade auch in dem Podcast hier geht es ja auch viel um das Thema Tragfähigkeit, um das Pferd, um das funktionelle, um diesen funktionellen Pferdekörper. Und da muss man natürlich dann schon oft fairerweise einfach sagen, jetzt funktioniert der Körper oft ja schon mit 4 Säulen nicht. Und jetzt wird ihm halt dann eine entzogen und das darf man halt schon, also sehe ich halt ganz häufig, ich habe ja ganz oft auch junge Pferde da zum Anreiten und so. Und das ist so gängig, weil die Pferde einfach noch nicht lange stehen können. Die können halt noch nicht auch, die sind so noch in ihren, ja, ich sag mal, ich will es jetzt gar nicht Kompensationen nennen, weil es ist ja einfach erstmal normal. Aber sie sind halt nicht dazu in der Lage, bestimmte Dinge schon lang aushalten zu können. Sei das jetzt eine Kreislinie zu laufen, ohne irgendwo hinzukippen oder halt eben auch einen Hufschmiedtermin durchzustehen. Oder im wahrsten Sinn des Wortes zu stehen. Ja. Das ist was, das kann man total gut beobachten, finde ich dann auch, dass die einfach über die Zeit, die sie dann zum Anreiten da sind, auch so viel die Balance und die Kraft verbessern. Also gerade was so den Rumpftrageapparat angeht, der ist natürlich so der Hauptfokuspunkt, den wir beim Anreiten logischerweise haben müssen. Und das zeigt sich dann oft genau in diesen Situationen auch. Auf einmal steht das Pferd wie eine Statue auf 3 Füßen. Und auch gerade hinten, also das, was sie halt oft an Verspannung irgendwo mitbringen in der Hüftbeugerregion oder in der hinteren Bauchmuskulatur oder auch in der Iliopsoas-Gruppe oder sowas, ja. Das ist halt schon krass, was man ihnen dann da zumutet, wenn sie dann da, ach ja, er kann zwar kaum mehr hinten raus, also das Knie ist zwar gefühlt in der Bauchhöhle verschwunden, so fest ist da alles, aber beim Laufen kann er kaum hinten rausfußen, weil er mit den Füßen irgendwo Richtung Bauchnaht steht. Aber beim Hufschmied soll er jetzt auf einmal auf 3 Beinen das Bein hinten rausstrecken. Ja, also das ist schon teilweise auffällig und da denke ich mir manchmal eigentlich krass, dass sie es überhaupt noch tun. Also wenn ja. du, ich habe halt auch öfters wirklich so die Pferde, die halt schon stark auch in der Trageschwäche drinnen sind, die dann halt gar nicht mehr wirklich in der Lage sind, die haben so ein offenes LSG hinten, da geht eigentlich gar nichts mehr und dann so, geben die immer noch den Huf und ich denke mir so, eigentlich nett von dir, gell? Also eigentlich physiologisch so gar nicht mehr wirklich möglich, denkt man, aber sie kriegen es halt trotzdem noch irgendwo hin.
Ja, und dann ist mal die Frage, tun sie es aus Angst oder tun sie es, weil sie so gutmütig mit uns Menschen sind, obwohl wir uns manchmal den Pferden gegenüber echt scheiße behalten, ne?
Ja, aber wurscht, ob so oder so, es ist fast, also rein von der körperlichen Komponente her, denke ich mir manchmal faszinierend, dass du das noch hinkriegst.
Ja, das stimmt. Und das Gleiche ist mit schlechten Hufsituationen. Wenn ich Pferde übernehme, dann habe ich das ganz häufig, dass ich die mit total unausbalancierten und zum Körper unpassenden Hufen übernehme. Und das ist auch ein Aspekt, der natürlich damit reinspielt. Wenn ein Pferd auf Cola-Dosen oder auf total ausgelatschten Füßen steht, kann es auch nicht unbedingt gut stehen. Und je besser ich die Hufe dann wieder in die Balance bekomme und je passender die Hufe zum Körper sind, desto sicherer steht dann das Pferd hinterher auch und ist auch dankbar dafür, dass die Hufbearbeitung einfach stattfindet und dass das Pferd bequemere Füße bekommen hat. Und da geht es nicht unbedingt um Optik, sondern wirklich um bequeme und funktionale Füße.
Ja. Ja, da sagst du was Richtiges. So witzig, ich habe jetzt gerade überlegt, ich hatte früher, das ist wirklich schon Ewigkeiten her, da hatte ich ein Pferd, also nicht ich, sondern das war in dem Stall halt. Und da war ich, glaube ich, wirklich noch ein, also Kind ist übertrieben, aber ist wirklich schon sehr lange her. Und das war ganz normal, dass dieses Pferd, der ist brav gestanden, solange der Eisen drauf hatte. Und beim Ausschneiden, wenn der das Eisen runtergemacht hat, den ausgeschnitten hat, bis der wieder Eisen drauf bekommen hat, konnte der nicht stehen. Also der hat dem Pferd immer die Eisen draufgelassen, das eine Bein gemacht, runter, das andere Eisen wieder drauf, weil dieses Pferd barhuf so schmerzhaft war, dass es nicht stehen konnte. Und wenn ich mir das aus der jetzigen Sicht so überlege, denke ich mir, Himmel, Arsch und Zwirn, das arme Vieh. Also ich kann doch nicht ein Pferd so ausschneiden, dass es ohne das, das quasi Todmachgefühl und den Zwischenschicht von diesem Eisen nicht mehr stehen kann, oder? Das ist schon... Eigentlich
das kenne ich nur von chronischen Hufrehepferden. Da arbeite ich viel mit Polstern und Hufschuhen. Und wenn die gerade aus dem akuten Schub raus sind und in die Therapiephase gehen, dann mache ich das tatsächlich auch so bei den
Hufrehepferden. Okay, gut.
Aber die sind dann krank. Ne? Also dann fragt man sich, welche Erkrankung hatte dieses Pferd? War es vielleicht auch eine chronische Hufrehe? Oder was hatte dieses Pferd? Ne?
Das Krasse war, dieses Pferd ist halt auch Turnier gelaufen und zwar springen.
Ja, aber das ist wirklich krass, was Pferde einfach auch kompensieren können und was die für uns Menschen alles tun.
Ja.
Das ist schon ein enormer Aspekt, den man durchaus mit einbeziehen muss, weil viele Pferde sind auch total introvertiert und zeigen gar nicht so sehr, dass sie Stress und ein Problem haben. Und für die ist es noch dramatischer, finde ich, weil da kommt es gar nicht erst zum Problem, weil sie sich vielleicht nicht trauen, das Problem nach außen zu zeigen. Die fressen das in sich rein, sind total in sich gekehrt, stumpfen immer mehr ab. Und es hört und sieht keiner, dass diese Pferde eigentlich so sehr leiden und Schmerzen haben bei solchen Situationen.
Der ist so brav. Oh, ich hasse diesen Satz.
Ja. Manchmal sind mir die Pferde, die so ein bisschen explosiver sind, auch deutlich lieber. Und die sind auch oft in der Kommunikation ehrlicher und klarer, kommunizieren früher. Mhm. Und so ein Pferd, was immer ruhig ist, das explodiert irgendwann auch. Und dann wird es halt gefährlich, ne? Wenn ich da nicht hingucke rechtzeitig.
Ja. Arbeitest du dann zum Beispiel, wenn du jetzt Stabilitätsthemen und sowas hast, arbeitest du dann auch mit so Balancematten, Balancepads und solchen Geschichten als Training?
Ja, genau. Propriozeptionstraining ist da durchaus auch ein Aspekt. Ich habe im letzten Jahr noch die Physiotherapie-Ausbildung zusätzlich gemacht, um diesen Aspekt auch noch mehr in meine Arbeit integrieren zu können und den Pferdebesitzern da auch durchaus mal Techniken an der Hand zu geben, wie sie auch Muskulatur lockern können. Du hast ja eben schon so ein paar Partien angesprochen, die da besonders relevant sind. Für eben auch die Balance beim Stehen. Und genau, das bringe ich den Pferdebesitzern dann auch mit als Idee in die Situation mit rein. Ja, und das hilft auch nicht nur unbedingt für so Probleme im Stehen, sondern wirklich auch für die Korrektur. Ne? Wenn ich dann mit solchen Pferden in Kontakt komme, sind das oft auch Pferde, die eben auch dieses Balance-Thema haben, was ich eben erwähnt habe. Und gerade nach der Hufkorrektur kann dieses Thema propriozeptives Training auch nochmal super helfen, um einfach das Pferd wieder mehr in die Balance zu bekommen, mehr Gefühl in die Füße zu kriegen, weil das oft auch Pferde sind, die gar nicht mehr so das richtige Gespür haben. Man muss sich ja auch mal bewusst machen, dass Pferde ja eigentlich nicht vier Beine haben, sondern ja auch zwei Arme und damit ja auch durchaus tasten. Ich sehe das immer bei meinen Jungpferden hier, wenn die so auf Futtersuche sind, die machen ganz viel auch mit den Vorderfüßen und greifen. Also es sieht aus, als wenn sie so scharrend greifen, ne? Und das ist einem, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst, dass da wirklich auch viel Feingefühl in den Hufen ist, was von außen ja immer so als Klotz wahrgenommen wird. Und das spielt auch für so Balance-Themen und für das Thema Kooperation einen Aspekt. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man an der Waffe des Pferdes ein Stück weit arbeitet. Wenn man Pferde mal in der freien Wildbahn miteinander interagieren sieht, kämpfen die natürlich auch mit den Vorder- und Hinterbeinen. Und das kann dann auch mitunter mal gefährlich werden, wenn man da eben dieses Training nicht vernünftig aufbaut.
Ja, absolut. Und so ein Huf ist unangenehm, das wissen wir alle.
Ja, ich glaube, das hat jeder zumindest schon mal einen auf dem Fuß stehen gehabt. Ne? Und wenn die treten, ist das noch weniger schön. Also ja, ich bin immer froh, wenn ich nicht in der Schusslinie bin. Und toi, 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 mir ist zum Glück auch noch nicht viel passiert. Aber ich glaube auch nur, weil ich eben so darauf geschult bin. Ich glaube, dass viele Unfälle gerade bei der Hufbearbeitung vermieden werden können. Gerade wenn man da einfach so ein bisschen mehr drauf geschult ist, auch das Gesicht des Pferdes zu lesen. Das Schmerzgesicht ist da, glaube ich, ein Riesenthema, was aus meiner Sicht in jeder Hufbearbeiterausbildung oder Schmiedeausbildung auch thematisiert werden sollte, was, glaube ich, viel zu kurz kommt.
Ja, total. Also ich glaube, dass die meisten Unfälle aus Unachtsamkeit, und das meine ich jetzt genauso, wie, dass man es umdrehen könnte, Achtsamkeit würde diesen Unfall verhindern. Ja. Also sprich, jetzt einerseits natürlich der Gesichtsausdruck, aber Pferde kommunizieren ja so krass vielfältig. Also einfach, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Gefühl viele Leute für Spannungszustände im Körper auch haben, also sowohl in ihrem eigenen, als auch natürlich aber dann in dem vom Pferd. Und da denke ich mir dann so, wieso hörst du jetzt, also ich stehe da manchmal so, da, also auch in Situationen, die mich gar nichts angehen, wo du jetzt natürlich auch nicht einfach hingehst und sagst, du, mach das doch mal anders. So, du schaust die Situation und denkst dir so, warum hörst du nicht, also warum tust du jetzt nichts, warum veränderst du hier keine, und dann heißt es oft ja, oh, das ist aus dem Nichts heraus, ist es bla 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 gestiegen.
Und eigentlich hat das Pferd schon vorher fünfmal Bescheid gesagt, mit der Körperspannung. Genau. Absolut. Das ist auch wirklich ein Aspekt, den ich auch in meiner Arbeit beobachte, dass gerade die auf Vollspannung sind, die Pferde so völlig festhalten, die sollen die spüren, wenn kleine Spannungsveränderungen entstehen, ne, im Pferdekörper. Und wenn ich da ganz locker, also ich arbeite gerne mit dem Hufbock, ich habe die Beine sowohl vorne als auch hinten oft auf dem Hufbock einfach locker aufliegen, dass die Pferde theoretisch jederzeit wegziehen könnten, dass ich einfach nur ein bisschen fixiere und bin selber aber in meiner eigenen Körperhaltung relativ entspannt und locker, so wie es nun mal geht in so einer unbequemen Arbeitsposition. Ja. Aber ich merke relativ schnell, wenn der Spannungszustand des Pferdes sich verändert, leicht Muskelanspannung dazukommt. Und dann weiß ich schon, entweder muss ich jetzt einmal kurz Aufmerksamkeit aufs Pferd richten und Bescheid sagen, nee, komm, du hältst es gerade noch aus, das schaffen wir, ich weiß, dass du das kannst. Oder ich muss halt schnell reagieren und den Huf absetzen, wenn ich weiß, okay, das Pferd kann wirklich nicht. Ja. Und diese Situationen werden, glaube ich, einfach oft übergangen.
Ja. Und ein Aspekt, der mir gerade auch noch eingefallen ist, wie du es gesagt hast, mit dem, dass die Hufsituation sich verändert, Propriozeption, andere Wahrnehmung und so. Da hatte ich tatsächlich einen ganz tollen, leider war das viel zu weit weg und deswegen konnte ich das, also es ging einfach entfernungsmäßig nicht. Aber ich hatte mal einen Hufpfleger da. Und das war echt cool, weil der hat sich wahnsinnig viel Zeit, also es ist am Ende des Tages, lustigerweise, war der nicht viel langsamer als alle anderen, aber der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, die Pferde, wirklich, der hat ganz kleine Veränderungen gemacht, hat die Pferde immer verarbeiten, also hat die wirklich wieder bewusst abgesetzt, hat die verarbeiten lassen und das war so krass zu sehen, wie diese Pferde reagiert haben. Also die haben dann wirklich auch ausprobiert, sich so hinzustellen. Wir haben die dann teilweise nachher auch, es war natürlich für uns auch so ein bisschen der Aspekt des Vorführens auch, war dann, dass er gesagt hat, okay, jetzt stellen wir die vorher oder nachher mal in tiefen Sand und schauen mal, wie sie sich anders hin positionieren. Und das war wirklich sehr interessant zu beobachten, wie die Pferde dann wirklich mit sich gearbeitet haben. Und das ist ja ein Aspekt, den wir zum Beispiel auch in der Therapie oder auch in den Behandlungen ganz viel mit einfließen lassen, wo ich immer sage, ganz viele Leute machen so krass gute Behandlungen, aber die lassen den Pferdekörper und das Pferdegefühl des Körpers nicht mitkommen. Und dann ist die Behandlung am Ende des Tages für den Arsch, weil der Körper kriegt gar nicht mit, was gerade mit ihm passiert und kann es entsprechend halt auch gar nicht umwandeln in ein neues Bewegungsmuster. Und das ist was, das denke ich mir, das habe ich mir bei dem Termin auch gedacht, Wahnsinn eigentlich. Eigentlich müsste man nach den Bearbeitungsterminen die Pferde auch einfach mal wieder fühlen lassen. Also am besten wahrscheinlich auf verschiedenen Untergründen mit verschiedenen Druckverhältnissen. Einfach mal, hey, schau mal, deine Füße sind jetzt so und so. Und das ist natürlich, klar, wenn ich jetzt mein Pferd selber ausschneide und ich muss mache da alle 2 Wochen was oder alle 4 Wochen von mir, ist der Effekt vielleicht nicht ganz so krass, wenn die schon mal gut stehen. Aber gerade jetzt so Pferde, die ich dann oft da habe, die wirklich ja von, naja, sagen wir mal, Zuständen. Ja. Und da tut sich ja dann so wahnsinnig viel. Glaube ich, könnte man das ganz anders. Ich stelle mir es auch ein bisschen gruselig vor. Stell dir mal vor, du so ein gängiges Ding ist halt, 12 Wochen Abstand, dann kommen die Eisen runter, dann wird alles abgesäbelt, dann steht das Pferd nachher komplett anders wieder da. Und dann soll es mit dieser Veränderung plötzlich so schön klarkommen, ja, und soll sich aber auch nicht vor dieser Situation fürchten im Nachgang, wo es ja nachher dann vielleicht sogar Schmerzen gehabt hat, wenn man sich mal vorstellt, was das den Sehnen und alles bedeutet, wenn das so von doch schon recht überstandig, sag ich mal, wieder rups abgesäbelt wird, da passiert ja auch krass was im ganzen Körper.
Ja. Ja, das wird total unterschätzt. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch keine so langen Bearbeitungsintervalle. Also ich finde, das ist dem Pferd gegenüber nicht fair. Und 4 bis 6 Wochen ist so der Standard. Und ich habe ganz wenige Kunden, die ich im 8-Wochen-Intervall bearbeite, weil es ausreichend ist, weil die einfach nicht viel Wachstum haben oder die Pferdebesitzer selber zwischendurch bearbeiten. Und ansonsten funktionieren wirklich die 4 bis 6 Wochen aus meiner Sicht am besten.
Ja, bin ich voll bei dir.
Das kenne ich genau auch. Also gerade bei Umstellungen, wenn ich ein Pferd neu in der Bearbeitung übernehme, dann mache ich das auch genauso, dass ich zwischendurch immer mal Pausen mache, auch mal vorlaufen lasse, damit ich gucken kann, wie reagiert das Pferd eben auf die Bearbeitung und um eben auch sicherzustellen, dass ich nicht zu viel oder zu wenig beim Ersttermin mache. Ne? Weil man muss das Pferd ja auch erst kennenlernen, man muss das Gangbild erst kennenlernen. Ganganalyse ist da auch so ein Thema. Da kann man sich am Anfang auch mal einfach Zeit nehmen. Und auch nicht nur, um den Gang zu analysieren, sondern auch, um zu schauen, wie ist das Pferd an dem Tag drauf, wie ist die Interaktion zwischen Pferd und Besitzer. Manchmal ist der Besitzer dann auch schon entspannter, wenn er mal ein paar Schritte gegangen ist. Ja. Das ist auch ein psychologischer Aspekt, der da mit reinspielt.
So witzig, dass du es gerade sagst. Ist der Besitzer schon ein bisschen, ich fühle das sehr, aber es ist so witzig, weil man dem Besitzer dann ja oft sagt, geh mal kurz, ich glaube, der muss sich mal kurz bewegen.
Ja.
Geil, ja super. Cool. Willst du noch irgendwas Spezielles, was du gern loswerden würdest? Weil sonst würde ich einfach sagen, ich verlinke alles, was du eh schon auch zur Verfügung hast. Ich würde auch du hast ja selber auch einen Podcast, den würde ich auch da verlinken. Und was mich jetzt auch total interessieren würde, aber da können wir uns ja vielleicht noch was separat ausmachen, ich würde total gern einmal mit dir auch über die Trust-Technik sprechen.
Ja, sehr gerne, einfach können wir machen. Was ich zu dem Thema heute noch gerne loswerden möchte, dass ich einfach die Pferdebesitzer, die zuhören, aufrufen möchte, für ihre Pferde einzustehen, die Bedürfnisse ihrer Pferde ernst zu nehmen und sich nicht von irgendwelchen Schmieden oder Hufbearbeitern erzählen zu lassen, da müssen die jetzt mal durch. Und das ist einfach so, wie es ist, da kann man nichts dran ändern. Ihr könnt das Ding selbst in die Hand nehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bei mir ist zum Beispiel auch gerade mein Online-Kurs geöffnet, beziehungsweise öffnet am nächsten Mittwoch. Genau, wenn jetzt jemand sich besonders angesprochen fühlt, ich weiß nicht, wann du vorhast, den Podcast auszustrahlen, vielleicht passt es zufällig. Und ansonsten begleite ich, wie gesagt, auch in 1-zu-1-Sessions, wenn das nicht vor Ort ist, dann auch online in Einzelterminen. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt, was es zu dem Thema erstmal so grob zu sagen gibt. Mhm. Genau.
Super, voll gut. Ja, geiles Timing. Das mache ich einfach. Ich stelle den einfach gleich online.
Ja, cool. Guck mal.
Ich habe es eh nicht so mit Schneiden, von dem her, das ist optimal.
Ja.
Sehr cool. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Sarah. Und dann machen wir uns einfach nochmal einen separaten Termin aus
zu dem anderen
Thema.
Und, vielen Dank dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Baba.
Ciao.